Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder, schönen guten Abend. Wir reden über Berlin heute Abend. Wir reden über die Stadt und wem diese Stadt eigentlich gehört. Denn Berlin ist hip, Berlin ist angesagt, beliebt, begehrt, wie auch immer man das nennen möchte. Der Run auf Berlin ist auf jeden Fall groß und das ist schön und wahrscheinlich auch berechtigt. Aber die Folge davon ist, Berlin platzt eben aus allen Nähten. Ich glaube schon, dass es soweit ist, dass man von einer Wohnungsnot sprechen kann. Mittlerweile vielleicht noch keine dramatische Wohnungsnot, aber in manchen Lagen wird es dann eben doch schon extrem. Dagegen würden neue Gesetze helfen, denke ich mal. Dagegen würden aber auch Neubauten helfen. Aber überall, wo neu gebaut wird, regt sich Widerstand. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich das Tempelhofer Flugfeld. Also meine Frage heute Abend an euch, wie wollen wir leben in dieser Stadt? Wem gehört die Stadt?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Oder etwas ausformuliert, leidet ihr unter den Entwicklungen in der Stadt oder profitiert ihr davon? Wie beurteilt ihr das, was gerade in Berlin passiert? Hat Berlin für euch an Lebensqualität eingebüßt? Oder ist Berlin vielleicht gerade, weil es sich so entwickelt hat, die Stadt für euch? 0331 70 97 110, die Nummer für eure Erfahrungen auch in Sachen Wohnungssuche. Ich meine, ist es schwer mittlerweile eine Wohnung, ein Zimmer zu finden oder ist das Gejammer, das Gemecker dann doch größer, als es in der Realität aussieht? Und wenn man sich darauf einigt, dass es eine Art Wohnungsnot, Wohnungsknappheit gibt, was wäre das Beste, diese Wohnungsnot zu lindern? Wie sollte man mit den vielen Brachflächen umgehen, zum Beispiel mit dem Tempelhofer Feld in Zukunft? Fragen, die ich an euch habe unter 0331 70 97 110 und Fragen, die ich auch an Christian Gäbler habe. Er ist Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und er ist gleich bei mir am Telefon und ihr hoffentlich auch. Meldet euch. Die Berlin-Hymne schlechthin immer noch Seed mit dickes B gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über Berlin reden, über die Stadt reden, über die Entwicklung in der Stadt und uns der Frage widmen, wem gehört Berlin? Wem gehört die Stadt? Und wie wollen wir in dieser Stadt eigentlich leben? Was muss gebaut werden? Was nicht? Wie beurteilt ihr das alles? Leidet ihr darunter unter diesem Boom, unter dieser Entwicklung oder profitiert ihr davon? Ich meine, immerhin gibt es in Berlin noch sowas wie das Tempelhofer Feld. Immerhin gibt es in Berlin noch Mieten, die ein Witz sind gegen im Vergleich zu dem, was in London oder in München bezahlt werden muss. Also immer irgendwie eine Frage der Perspektive. Was ist eure? 0331 70 97 110. Bei mir am Telefon ist jetzt Christian Gäbler. Er ist Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Guten Abend, Herr Gäbler.
Guten Abend.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben um diese späte Uhrzeit. Nach einem wahrscheinlich arbeitsreichen Tag, oder?
Ja, genau. Wir hatten gerade eine Konferenz hier zum SPD zum Programm, auch zum Thema Wohnen und Stadtentwicklung. Insofern passt das aber ganz gut.
Herr Gäbler, wir wollen in dieser Sendung eben darüber reden, wie sich die Stadt entwickelt, welche Entwicklungen positiv bewertet werden von unseren Fritz-Hörern, welche negativ und wollen uns jetzt erstmal dem Tempelhofer Feld widmen, weil wir ja in dieser Woche auch vom Tempelhofer Feld senden. Im letzten Jahr entschieden die Berliner per Volksentscheid, das Feld soll nicht bebaut werden. Stattdessen sollen jetzt Bürger, Anwohner, Initiativen, aber nicht zuletzt auch der Senat in die Entwicklung des Feldes mit einbezogen werden. Wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe immer wieder was drüber gelesen, interessiere mich auch privat für das Feld, aber ich steige nicht so richtig durch, wie dieser Prozess eigentlich fortschreitet.
Na, im Gesetz ist ja festgeschrieben, dass für die zukünftige Nutzung auf dem Feld, die im Rahmen des Gesetzes dann auch zulässig sind, ein sogenannter Entwicklungs- und Pflegeplan aufgestellt werden soll mit Partizipation und Bürgerbeteiligung. Das läuft derzeit. Wir sind jetzt in der Phase, wo die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung auch vorgestellt werden. Am Wochenende war Tag des Felddialogs. Sie können das also im Internet auch genauer verfolgen und nachlesen. Wir wollen bis Ende des Jahres aber tatsächlich dort zu einem fertigen Entwicklungs- und Pflegeplan kommen, der dann Grundlage für alles Weitere liefert. Also wo ich welche Sportarten ausüben kann, ob ich Bänke aufstellen darf, wo Toilettencontainer vielleicht hinkommen, wie ich bestimmte Bereiche des Feldes behutsam auch anderen Nutzungen, feldverträglichen Nutzungen zuführen kann. Aber insgesamt keine riesigen Veränderungen, sondern behutsame Ergänzungen der jetzigen Nutzung.
Aber man kann sich das so vorstellen, dass das private Initiativen, Einzelpersonen, Privatpersonen sind, die sich Gedanken machen, die ein Anliegen haben, eine Vorstellung davon haben, wie das Feld aussehen soll. Das präsentieren die in Einzelgruppen dann auch der Senatsverwaltung, was sie so vorhaben und sie entscheiden dann, okay, das machen wir nicht?
Nein, ganz so ist es nicht. Wir haben jetzt eben diesen Dialog, wo alle Ideen einbringen können. Also da sind dann Sachen wie Harald Junke Gedächtnisfahrt dabei, aber eben auch mehr Schatten oder ein paar Bäume oder Spielplätze oder ähnliches. Und dann wird geguckt, was passt denn in das Gesetz erstmal vom Grundsatz rein, sozusagen als Prüfkriterium. Und dann können natürlich viele kommen mit Ideen. Es kommen ja jetzt schon auch viele mit Ideen. Und da muss man gucken, ist das verträglich oder nicht. Und am Ende muss das die zuständige oberste Naturschutzbehörde entscheiden. So steht es im Gesetz. Aber wir wollen eben erstmal eine Grundlage haben, wo auf breiter Basis gesagt wird, in die Richtung kann es gehen und die Sachen wollen wir eher nicht haben, damit sozusagen jetzt nicht wieder die Verwaltung diejenige ist, die dann den Bösen oder Guten spielen muss.
Das heißt also, mögliche Szenarien wären dann eher kosmetischer Natur. Also im Großen und Ganzen wird es so bleiben, wie es ist. Eventuell ein paar mehr Bäume hier, eine bestimmte Nutzungsfläche da. Aber der Charakter dieses Feldes wird sich gar nicht verändern in den nächsten Jahren.
Das ist ja das, was die Menschen auch fasziniert an dem Feld und was sie auch erhalten sehen wollen. Dafür war ja auch die Abstimmung gedacht. Zwar etwas unter falschen Annahmen, nämlich dass alles zugebaut werden soll und nicht nur eine behutsame Randbebauung. Aber das ist entschieden. Und insofern bleibt im Großen und Ganzen die Sachen so, wie sie sind. Aber es gibt immer Themen, zu wenig Schatten, mehr Bäume an bestimmten Stellen sehr gut, Sitzgelegenheiten, wie gesagt, Spielgelegenheiten. Dann die Frage, welche Sportarten kann ich wo ausüben, immer in dem äußeren Ring, wo ja mehr Flexibilität besteht. Was ist mit gastronomischen Einrichtungen, mit Verpflegung? Das sind alles die Dinge, die da diskutiert werden, aber jetzt keine grundsätzlichen Umgestaltungen, große landschaftsgärtnerische Aufbauten oder gar eine Bebauung insgesamt.
Christian Gäbler ist am Telefon im Blue Moon. Er ist Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Wir reden über die Gegenwart und die Zukunft Berlins, über die Entwicklung und wir laden euch ein, mitzureden unter 0331 70 97 110. Auch wenn ihr Fragen an Herrn Gäbler habt, bis 10:30, glaube ich, Herr Gäbler, haben wir Ihre Zeit, wenn genau. Wir denn möchten, haben Sie sich für uns freigenommen. Also können wir sehr gerne ins Gespräch kommen. Meldet euch unter unserer Nummer. Wir bleiben noch ein bisschen beim Tempelhofer Feld, denn Herr Gäbler, wenn ich das richtig gelesen habe, es geht ja jetzt nicht um die Nutzung der Gebäude, oder? Bei all dem, sondern um die Nutzung des Parks, des Feldes.
Das Gebäude gehört nicht zum Geltungsbereich dieses Gesetzes, was da auch im Volksentscheid abgestimmt wurde. Das Gebäude ist davon losgelöst. Das Gebäude ist eben, muss man immer wissen, nie ganz fertig geworden. Ist also zu größeren Teilen auch nur im Rohbau vorhanden. In anderen Bereichen sind halt alliierte Nutzungen drin gewesen, die das Gebäude ist insgesamt relativ schwer nutzbar von seiner Raumaufteilung her. Also insofern wird Stück für Stück jetzt geguckt, dass da eben entsprechend für in der Regel Gewerbenutzung investiert wird. Aber das ist schon ein großes Stück Arbeit, was auch mit einer dreistelligen Millionensumme verbunden ist, wenn man das tatsächlich nutzbar machen will.
Von außen und als Normalleihe denkt man ja immer, so viel Fläche, so viel Raum, das muss man doch nutzbar machen können. Das gibt's ja nicht, dass da von diesem Wahnsinnsgebäude so viel leer steht.
Naja, das Gebäude ist eben, wie gesagt, teilweise baulich gar nicht fertig, sondern nur im Rohbau, bestimmte Treppenaufgänge enden im Nichts. Und wir haben das Problem, dass die Hangare natürlich einen Großteil des Gebäudes ausmachen, dass teilweise auch Räume, die in dem Gebäude sind, die Fenster in den Hangar rein haben. Wenn dann im Hangar eine Veranstaltung ist, dann können sie in den Räumen nicht mehr arbeiten. Also das ist alles ein bisschen schwierig von den Beziehungen, die da bestehen. Und wie gesagt, es sind sehr breite Flure, relativ kleine Räume, relativ schmale Räume, die aber mit dicken Wänden getrennt sind, die also auch schwer für flexible Nutzungen umnutzbar sind. Also das ist alles schon eine große Aufgabe, gerade in dem Hauptgebäude. In diesen Vorgebäuden, die mehr zum Platz der Luftbrücke hin sind, ist das etwas einfacher. Da wird ja auch ein Großteil schon genutzt, Einflüge vom Polizeipräsidium, andere Flüge von verschiedenen Gewerbetreibenden. Wir wollen da aber auch natürlich sehen, dass wir eine Gedenkstätte mit einziehen lassen für die Nutzung als Konzentrationslage, die es ja auch gab. Und die, sagen wir mal, etwas dunklere Geschichte des Flughafens, das ist alles in Arbeit, aber der Hauptteil, wirklich dieses große Halbrund da, das längste Gebäude Europas hiermit zu füllen, mit Lehm, das ist schon eine Herausforderung.
Mhm. Aber das hat der Senat schon vor, also das soll schon passieren, oder? Weil es klingt auch so, als könnte man sich überlegen, bekommt man diese Investitionen überhaupt wieder rein, lohnt sich das überhaupt, ist das angemessen, lässt man das nicht lieber einfach als Denkmal stehen?
Naja, es muss ja trotzdem bewirtschaftet werden. Das kostet auch ziemlich viel Geld. Deshalb ist es schon sinnvoll zu gucken, welche Nutzung kann ich da reinbringen, die dann erstens eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes bringen und zum anderen auch die Betriebskosten dann wenigstens wieder reinholen. Bis dahin, dass wir natürlich auch gerne das Dach, was ja einen wahnsinnigen Ausblick bietet, auch mit begehbar machen wollen, zumindest in Teilen. Dafür gibt es jetzt auch Fördermittel, aus Wirtschaftsförderungsmitteln. Das wird alles jetzt angegangen, sodass die Berliner und Berliner eben das Gebäude nicht nur von außen, sondern auch von oben und teilweise dann auch von innen sehen und begehen können, dass es einfach auch sich öffnet und nicht nur einfach so ein Monolith mittendrin in einem sehr belebten Bereich ist.
Nach welchen Kriterien wird denn eigentlich entschieden, wie die Gebäude, die jetzt nutzbaren Gebäude, dann auch benutzt werden dürfen? Also Stichwort Lollapalooza-Festival zum Beispiel am vergangenen Wochenende. Bread and Butter findet dort nicht mehr statt, das Berlin-Festival auch nicht mehr, die sind umgezogen. Also geht es da einfach nur um so eine Summe? Wenn ihr so und so viel auf den Tisch legt, dann könnt ihr da eure Veranstaltung machen oder eure temporäre Nutzung? Oder wonach wird sowas entschieden?
Das entscheiden in der Regel die Veranstalter. Wir müssen allerdings sehen, dass aufgrund der Wohnbebauung im Umfeld wir nur eine begrenzte Zahl von lauten Veranstaltungen, wie jetzt das Lollapalooza Festival, machen können dort an der Stelle. Einfach weil die Anwohner zu Recht, kriege jedes Mal danach jede Menge Anwohnerbeschwerden, weil ich auch für Umwelt zuständig bin, die das nicht so lustig finden. Die 50.000, die da waren, fanden es bestimmt toll. Also das ist eben immer die Abwägung und deswegen haben wir eine Begrenzung. Es darf nur eine bestimmte Zahl von Tagen dürfen solche Veranstaltungen stattfinden, weil ansonsten auch rechtlich wir ein Problem bekommen mit den Lärmschutzauflagen. Aber wie gesagt, eine begrenzte Zahl von Veranstaltungen ist möglich, wird auch von uns begründet. Die muss aber dann einen bestimmten herausgehobenen Charakter haben, also sagen wir mal überregional von Bedeutung von den Teilnehmern, von der Veranstaltungskette oder Ähnlichem sein. Insofern kann da jetzt nicht jeder seine Silvesterparty persönlich machen.
Und kann man auch sagen, für den Veranstalter ist das auch nicht ganz billig, diese Örtlichkeiten zu nutzen?
Nein, das ist klar, weil zum einen wir natürlich uns auch die Kosten, die dabei entstehen, das zur Verfügung zu stellen, bezahlen zu lassen und das Ganze natürlich auch einen Beitrag für den Erhalt und die Instandsetzung des Gebäudes insgesamt liefern soll. Es ist allerdings auch nur für bestimmte Veranstaltungen nutzbar. Also gerade die großen Hangare sind ja nicht für alle Veranstaltungen beliebig nutzbar. Das muss ja schon eine gewisse Dimension haben. Und die Leute, die da kommen, da das ja alles relativ nackt ist und ohne entsprechende Installation, müssen auch das Geld mitbringen, dass sie sich da die entsprechende Ausstattung, die technische Ausrüstung dann eben da selber mitbringen und reinlegen.
Kommen denn jetzt bald Flüchtlinge in die ehemaligen Hangars oder in das Gebäude? Oder wie ist da der Stand der Dinge?
Es wird für die Hangare 1 und 2, die im Moment auch nicht mit Veranstaltungen belegt sind, das geprüft. Es hat das Problem, dass dort die Dächer undicht sind und sowieso instand gesetzt werden müssten, was natürlich dann für die Unterbringung von Flüchtlingen das Ganze noch schwerer macht. Diese Hangars sind ja sehr hoch. Es gibt keine Ausstattung, sie haben Betonböden. Also von daher ist das schwer zu heizen. Sie haben aus Brandschutzgründen auch Auflagen, die das Ganze schwer machen. Deshalb, wir sind dabei, alles so in die Wege zu leiten, dass man dort auch zumindest eine Notunterbringung machen kann, gerade damit die Flüchtlinge nicht im Freien untergebracht werden müssen oder in Zelten in der kälteren Jahreszeit. Ich kriege diese Heimlos auch nicht auf eine besonders hohe Temperatur aufgeheizt, sodass es also für Unterbringung auch nur begrenzt geeignet ist.
Wenn wir nochmal einmal kurz zum Flugfeld kommen, zur Tempelhofer Freiheit, wie es jetzt auch genannt wird, im vergangenen Jahr gab es diesen Volksentscheid, wo sich eine ausreichende Anzahl an Berlinerinnen und Berlinern gegen die Bebauung, auch gegen die Teilbebauung, wie Sie ja schon sagten, ausgesprochen hat. Hat Sie das Ergebnis des Volksentscheides damals eigentlich geärgert, Herr Gebler? Denn ich meine, irgendwo muss man noch neue Bauten hinstellen, wenn man die Wohnungsnot lindern will.
Sagen wir so, es hat mich etwas geärgert, weil es inkonsequent ist. Es sagt im Prinzip überall in der Stadt, gibt es Initiativen, sagen jetzt hier bei uns aber gerade nicht, es gibt auch so viele andere Flächen. Und beim Tempelhof ja die Diskussion war, wir lassen den größeren Teil, 230 Hektar, den größten Teil frei, aber machen am Rand sozusagen eine Bebauung, anschließend an vorhandene Bebauung und lindern damit die Wohnungsnot in der Stadt. Jetzt ist gesagt worden, das wollen wir nicht. Okay, das muss man akzeptieren, aber dann kommen die nächsten Initiativen und sagen, na toll, was am Tempelhofer Feld geklappt hat, klappt dann auch am Mauerpark, klappt dann auch in Lichterfelde Süd und bei den Bukower Feldern. Und da muss man mal sagen, wir brauchen in den nächsten Jahren, bis 2030, brauchen wir 200.000 neue Wohnungen. Weil wir erwarten, dass wir dann bei knapp 4 Millionen Einwohnern sind. Und wo sollen wir die denn bauen, wenn sozusagen auf allen Flächen gesagt wird, hier nicht? Und wie sollen wir preiswert bauen, wenn vor allen Dingen bei öffentlichen Flächen gesagt wird, hier nicht? Das vergessen die meisten Leute nämlich immer, dass sie sagen, wir wollen ja nicht das Private bauen und damit noch viel Geld verdienen, aber soll jetzt die öffentliche Hand private Flächen ankaufen und darauf teuer zu bauen und das dann billig zu vermieten? Das macht auch alles keinen Sinn. Also wir müssen schon zu einem Konsens kommen, dass wir bestimmte öffentliche, landeseigene Flächen dann auch mit Wohnungen bebauen können, die dann auch preiswert sein sollen und bezahlbar. Aber man kann nicht das eine haben und das andere auch noch wollen.
Auf Auf der anderen Seite würde natürlich, wenn man jetzt all diese Flächen bebaut und auch so bebaut, wie das jemand mal vorgesehen hat, wie Sie das, die Flächen, die Sie jetzt angeführt haben, dann würde natürlich die Stadt in diesen Ecken auch ihren Charakter verändern. Ne? Also wollen wir das? Wenn ich mir die Eastside Gallery angucke, da muss ich sagen, was hat die Stadt jetzt durch diese Bebauung da gewonnen? Ich stecke nicht in den Zahlen drin, aber so als Ästhet würde ich sagen, nichts.
Gut, also man kann über das eine oder andere Bauprojekt immer trefflich streiten. Ich sage ja auch, da gibt es auch immer Gründe dafür und dagegen. Man muss sich nur mal entscheiden, dass man nicht überall dagegen ist. Und beim Tempelhofer Feld, also eine Randbebauung am Tempelhofer Damm zum Beispiel, hätte den Charakter des Feldes nicht groß beeinträchtigt, weil das sozusagen in der Flucht des Flughafengebäudes gewesen wäre. Wir haben gegenüber Wohnbebauung. Also ich glaube, das wäre absolut verträglich gewesen und hätte auch den Feldcharakter nicht groß eingeschränkt. Aber das sind Diskussionen von gestern. Die werden wir jetzt sozusagen, wirklich mal, in dieser Legislaturperiode in absehbarer Zeit nicht mehr führen. Da muss die Stadtgesellschaft sehen, ob sie irgendwann nochmal das aufgreifen will. Aber daraus folgt natürlich, dass an anderer Stelle jetzt auch mal konsequent gesagt werden muss, da muss jetzt aber auch mal Wohnen stattfinden. Mhm. Am Mauerpark, in der Elisabethaue, in Lichterfelde Süd. Das muss alles auch noch mit Freiflächen ausreichend versorgt sein. Aber auch dazu, ich kann nicht sagen, ich will möglichst flach bauen und möglichst viel grün und dann soll es noch billig sein und viel. Sondern ich muss dann dicht bauen und hoch. Natürlich sehen, dass ich möglichst viel Freiflächen noch erhalte. Aber wie gesagt, da muss ich höher bauen und da muss ich auch dichter bauen. Und das ist eine Diskussion, die muss die Stadtgesellschaft jetzt mal führen. Das ist im Vorfeld beim Tempelhofer Feld auch, glaube ich, zu wenig in der Form gemacht worden, weil alle gedacht haben, na, das ist doch eigentlich selbst erklärt, warum müssen wir da jetzt noch die Leute überzeugen.
Mhm. Also das heißt aber, es gibt bei jeder Fläche, bei jeder größeren Fläche auch immer die Initiativen, die Demonstrationen dagegen, einfach so gebaut wird nirgendwo. Nicht in Lichterfelde, nicht in Buko, in Prenzlauer Berg.
Sie sehen es ja am Mauerpark, das ist ja jetzt das aktuelle Beispiel, da gibt es seit 15 Jahren die Diskussion. Angefangen hat mal mit einer Bebauung sozusagen auf der ganzen Länge des Parks. Dann ist gesagt worden, okay, der südliche Teil dieser Gewerbefläche, die wird jetzt als Parkerweiterung genommen, dann wird der Mauerpark doppelt so groß und im Norden bauen wir. Dann waren erstmal sehr viele Eigentumswohnungen vorgesehen. Jetzt haben wir inzwischen ein Ergebnis, wo 200 Studentenwohnungen, 100 Sozialwohnungen, 60 Seniorenwohnungen, eine Kita, alles noch gebaut wird und auch noch ein paar Eigentumswohnungen. Das ist ein großer Kompromiss gewesen, wo man gesagt hat, das Land Berlin auch für den Flächenankauf oder die Übertragung im Südteil Geld ausgegeben hat. Jetzt kommt aber wieder die Initiative und sagt, nein, wir wollen gar keine Wohnung da haben. Da sage ich auch, Leute, ihr habt ja eine Wohnung, offensichtlich, aber ihr könnt auch nicht so egoistisch sein, wir müssen auch mal gesamtstädtisch denken. Und das ist manchmal die undankbare Aufgabe dann auch unserer Senatsverwaltung, das so klar zu sagen und dann gegebenenfalls, wie jetzt vorgesehen, auch einen Bebauungsplan zu beschließen, der nicht alle Anwohner begeistert.
Wie wird sowas eigentlich koordiniert und geplant? Als Mensch jetzt, der wahrscheinlich wie die meisten Hörerinnen und Hörer nicht in den bürokratischen Prozessen so eins zu eins drinsteckt. Weil manche Dinge sind Bezirkssache, manche sind dann Senatssache, manche werden Bundessache. Gibt es dafür einen Masterplan für Berlin? Wie soll Berlin in 10, 15 Jahren aussehen? Was bauen wir wohin im besten Fall?
Na, es gibt grundsätzliche Pläne wie den Flächennutzungsplan, der so die Flächenausweisung für Berlin im Großen und Ganzen festlegt, also wo Wohnen, wo Gewerbe, wo Mischflächen hinkommen sollen. Das ist aber sehr großmaßstäbig. Es gibt einen Stadtentwicklungsplan Wohnen, der aus diesem Flächennutzungsplan abgeleitet wird, der für die bis 2030 Wohnbaupotenziale ausweist. Und dann müssen die Bezirke in der Regel, die Bebauungspläne aufstellen oder wenn der Senat etwas zu gesamtstädtischer Bedeutung erklärt, das Abgeordnetenhaus Bebauungspläne dafür beschließen. Die werden aber im Vorfeld mit öffentlicher Auslegung, Bürgerbeteiligung und Ähnlichem natürlich diskutiert, erörtert, dann können Einwände gemacht werden, die werden ausgewertet und das wird alles dokumentiert und dann wird am Ende beschlossen. Meistens werden die Pläne ja auch nochmal deutlich überarbeitet und verändert gegenüber dem ursprünglich eingereichten.
Warum haben eigentlich viele das Gefühl, es werde vor allem hochpreisig gebaut und auch saniert, wenn ich das noch mit reinnehmen darf? Denn das nützt ja dem Normalmensch herzlich wenig.
Und zum einen muss man sagen, dass Neubau natürlich grundsätzlich eine teure Kostenmiete hat, als wenn ich einen Altbau, der schon abgeschrieben ist, wo ich vielleicht noch einen alten Mietvertrag habe, der nur wenig erhöht werden darf, als wenn ich das sozusagen als Maßstab nehme. Dann ist eben das Problem, dass jahrelang in Berlin hauptsächlich privat gebaut worden ist, dass der öffentliche Wohnungsbau eingestellt worden war und dass der jetzt langsam wieder in Schwung kommt. Und das Letzte ist eben die Frage, auf welchen Flächen wird gebaut? Im Moment wird viel auf privaten Flächen gebaut, weil auf den öffentlichen Flächen der Widerstand immer groß ist. Und bei privaten sozusagen die Chance, durch öffentlichen Druck eine Bebauung zu verhindern, geringer sind. Weil einfach der Private einen Anspruch darauf hat, dass er eine gewisse Ausnutzung auf seinen Flächen, insbesondere wenn sie als Wohnbauflächen gewidmet sind, sind. Also ich glaube aber, der Eindruck ist insgesamt auch ein bisschen ein Vorurteil. Wir haben jetzt jedenfalls festgelegt, dass wenn öffentliche Flächen für Wohnungsbau genutzt werden, auch wenn Private bauen wollen und wir sozusagen dort Baurecht geben sollen, dass wir immer darauf achten, dass 25% mindestens preisgünstiger Wohnraum dabei mit berücksichtigt werden muss. Durchaus im Rahmen der Mischkalkulation. Ich brauche auch teure Wohnungen, wenn ich billige Wohnungen bauen will. Aber das ist jetzt die Linie, die für die zukünftigen Bauvorhaben auch vom Senat und vom Abgeordnetenhaus den Bezirken vorgegeben worden ist und die dann auch durchgesetzt wird.
Gut, 25% günstigere Mieten deckt sich natürlich nicht mit dem Einkommen der Leute, denn das sind ja mehr als 25%, die nur über Einkommen verfügen, die sich diese Mieten leisten können.
Das ist ja jetzt die Mindestquote. Die städtischen Gesellschaften sind bei vielen Bauvorhaben natürlich so, dass sie mindestens 50% oder gar mehr oder auch mehr an dem entsprechenden Anteil haben. Aber ich brauche für so ein Wohnprojekt auch immer eine gewisse Mischkalkulation. Und wir wollen ja auch keine Ghettos entstehen lassen, sondern wir wollen ja gemischte Quartiere haben. Das heißt, ich muss immer eine vernünftige Mischung haben zwischen etwas teureren Wohnungen, etwas günstigeren Wohnungen, um eben auch diese soziale Mischung im Quartier sicherzustellen.
Trotzdem noch eine Frage, Gebler, wenn ich da nochmal drauf rumreiten darf. Also wenn man sich de facto anguckt, dann profitieren von diesem Boom in Berlin ja eigentlich nur wenige, wenn wir jetzt bei Wohnen und Immobilien bleiben. Nämlich die sich entweder Privatleute, die sich früh genug Eigentum gekauft haben oder jetzt noch die irren Preise bezahlen können oder eben große Investoren, die frühzeitig investiert haben im großen Stil oder das eben jetzt tun. Und alle anderen leiden unter wahnsinnigen Mieten, unter explodierenden Immobilienpreisen. Ist es tatsächlich so schwer, dieser Entwicklung politisch Herr zu werden, oder muss man so furchtbar investorenfreundlich sein, weil Berlin eben arm und sexy ist?
Naja, wir müssen einfach sehen, dass wir leben ja nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der bestimmte Marktregeln gelten, die wir auch nur begrenzt auf Landesebene außer Kraft setzen können. Das versuchen wir ja, indem wir mit unseren städtischen Gesellschaften im Wohnungsmarkt aktiv sind. Wir haben ja über 300.000 Wohnungen in städtischem Eigentum, die natürlich auch eine Kontrolle auf den Mietenmarkt mit ausüben. Und wir wollen ja diese Zahl nochmal deutlich erhöhen. Der regierende Bürgermeister hat ja gesagt, er will jetzt in den nächsten zehn Jahren nochmal 100.000 Wohnungen dazu haben in öffentlichem Besitz. Also da wollen wir schon steuern und eingreifen. Und wie gesagt, das, was wir an Möglichkeiten haben, über städtebauliche Verträge, dort Einfluss zu nehmen, was wir über Mietengesetzgebung haben, Mietpreisbremse und ähnliche Dinge, das haben wir ja alles jetzt ausgereizt, aber viel mehr kann das Land Berlin alleine nicht machen. Dazu muss es dann auf Bundesebene noch entsprechende rechtliche Änderungen geben und da tut sich zumindest eine Regierungspartei im Bund ziemlich schwer mit im Moment.
Die Meinung von Christian Gebler von der SPD, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, hier im langen Interview im Blue Moon auf Fritz. Herr Gebler, ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.
Ja, danke.
Bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Und wir reden weiter gleich nach den Nachrichten darüber, wem eigentlich diese Stadt gehört, wem dieses Berlin gehört und wie ihr die Entwicklung in der Stadt beobachtet in den letzten Jahren, in den letzten Monaten von mir aus auch. Also wie geht es euch damit? Profitiert ihr davon? Leidet ihr darunter? Und was findet ihr denn? Wir haben jetzt Herrn Gebler eine halbe Stunde zugehört. Seid ihr seiner Meinung mehr oder weniger oder nicht? Was findet ihr denn, was passieren muss? 0331 70 97 110. Wir machen Nachrichten und danach quatschen wir.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, hallo, und jetzt seid ihr dran. 0331 70 97 110. Wem gehört die Stadt? Das ist unser Thema heute. Davon leitet sich natürlich ab, wie wollen wir leben in dieser Stadt? Wie beurteilen wir die Entwicklung in dieser Stadt? Wir reden über Wohnungsnot, wir reden über Brachflächen, wir reden über Lebensgefühl, wir reden über Berlin, über den Ausverkauf Berlins, Fragezeichen, oder über das, was diese Stadt immer noch wahnsinnig lebenswert macht, darüber, was ihr möchtet, wie sich Berlin entwickeln soll. Wir haben gerade den Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt gehört, Herrn Gebler, Christian Gebler, der sagte, und man hat es schon gehört, dass ihn das ein bisschen angegangen hat, dass er sagte, also das gibt's doch gar nicht, die Leute wollen günstige Mieten, wir müssen 200.000 neue Wohnungen bauen, um die Mieten irgendwie im Zaum zu halten, aber wo immer wir bauen wollen, da gibt es dann Proteste dagegen, das kann's doch auch nicht sein.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Ich weiß es nicht, wenn man jetzt den Mauerpark bebaut und das Tempelhof verfällt, er hat ja auch gesagt, es wäre eine Teilbebauung gewesen, aber die Orte würden schon ihren Charakter verändern und dann kann man sich auch immer fragen, wem nützt das eigentlich was? Nützt das dann eh nur denen, die schon Geld haben und die da investieren? Nützt das am Ende allen was? Was sagt ihr denn dazu? Sebastian, der schreibt uns, durch diesen in Anführungszeichen Stadtkult werden viele Häuser von gut betuchten Leuten aus den USA und Skandinavien gekauft. Kauft, saniert und auch nur für gut Betuchte zur Verfügung gestellt. Allein, was hier auch noch alles neu gebaut wird, hat nichts mit bezahlbarem Wohnraum zu tun. Ich habe mir Hütten angesehen, neu gebaut, nichts Wildes, 60 Quadratmeter für nur, Ironie, 800 Euro. Das ist so der große Nachteil für uns Berliner. Sonst ist alles Knorke. Michael schreibt, Berlin ist unerträglich geworden. Ghettoisierung der Bezirke streitet voran. Wohnraum kriegst du nur, wenn du 80.000 im Jahr verdienst. Wenn nicht, musst du in ein Gebäude mit einem Hausflur ziehen, der schlimmer riecht als der Tiergarten während der Love Parade und die selbsternannten Ur-Berliner servieren dir schwäbische Spätzle nach Hausrezept. Berlin war schon immer rau, aber mittlerweile ist es kaum noch auszuhalten. Berlin hat seine Identität verloren und vergessen. Und Jasmina schreibt, ich liebe Berlin, aber die Wohnungsknappheit ist echt wir haben eine viel zu kleine Wohnung und wir sind nicht mal drauf aus, nach Kreuzberg oder Neukölln zu ziehen, sondern wollen in Treptow-Köpenick bleiben. Aber sonst sind wir gerne hier und wollen auch nicht weg. Wem gehört Berlin? Euch? Habt ihr das Gefühl, dass ihr noch dazugehört? Und wie wollt ihr in dieser Stadt eigentlich leben? Was muss gebaut werden? Was nicht? Wie beurteilt ihr die Entwicklung, die es in dieser Stadt gab? Ist das wirklich so dramatisch mit der Wohnungsnot? Habt ihr auch das Gefühl, Identität geht verloren, hat nichts mehr mit euch zu tun? Oder gibt's im Gegenteil noch wahnsinnig viel, was euch an Berlin reizt und leisten könnt ihr es euch auch noch. 0331 70 97 110. Guten Abend, lieber Jörn. Hallo nach Zehlendorf.
Hallo.
In Zehlendorf ist die Welt noch in Ordnung, oder? Da war es immer schon teuer.
Im Vergleich zu Potsdam ist da die Welt richtig entspannt.
Weil Potsdam so teuer ist.
Ja, ich habe das Gefühl, also das haben ja mehrere schon gesagt, Potsdam wird das neue München. Also das München des Ostens.
Ist auf jeden Fall die teuerste Stadt Ostdeutschlands.
Ist das so, ja? Weiß ich nicht. So. Dem würde ich sofort zustimmen, gefühlt.
Aber wenn wir über die Stadt reden, meinen wir jetzt in diesem Fall, ja, natürlich auch andere Städte, aber wir nähern uns dem Beispiel Berlin auf jeden Fall an. Wie beurteilst du, Jörn, die Entwicklung in Berlin? Ist das auch eine normale Entwicklung für so eine Großstadt? Und wäre das auch normal, wenn jetzt die Brachen zugebaut werden? Oder hast du da, welchen Blick hast du darauf?
Also wenn sie die Brachen zubauen, sage ich mal, dann ist es normal und es ist auch nachvollziehbar, weil viele Brachen natürlich nur deswegen brachlagen, weil das noch irgendwelche Kriegstrümmer waren, die dann abgerissen wurden und man sich dann lange nicht geeinigt hat oder es nicht gelohnt hat, da was zu bauen oder wie auch immer. Vielleicht auch Auflagen da waren aufgrund der innerstädtischen Teilung. Kann ja auch sein. Ich habe so das Gefühl, viele haben gar nicht mitbekommen oder den Leuten geht's, die haben nicht, sind nicht mitgenommen worden von der Politik, dass es so schnell so international wird in Berlin. Ja, also wir sehen immer nur die Cafés und was an Start-up-Unternehmen kommt und wie schnell Berlin modern wird, aber ich glaube, das haben wir selber gar nicht mitbekommen, wie schnell jetzt auch die Preise steigen. Dass es jetzt auf einmal teuer wird und alle sagen jetzt super teuer. Und wenn man Leute fragt, die in Stuttgart oder Hamburg oder auch anderen Städten wohnen, die sagen, hier ist alles normal, also komm mal zu mir, da kostet es mehr.
Ja, deswegen kommen ja auch viele, also auch gerade aus dem Ausland, weil das Leben in Berlin immer noch günstiger ist als in Tel Aviv oder in Barcelona. Klar, und diese Entwicklung ist natürlich für die ungewohnt, die es anders kannten. Aber also was sagt das darüber? Also, was ist dann normal? Ist das normal, so wie die das kannten, die Berlin von früher kennen? Oder ist das normal, dass sich so eine Stadt so entwickelt?
Also ich glaube, es ist normal, dass sich solche Stadt so entwickelt, weil wenn man es mal vergleicht, also wir sind jetzt mit den Preisen, so was so Miete und Wohnen betrifft und so, sind wir jetzt noch eher unter dem Schnitt von großen Städten in wirtschaftlich gesunden Regionen, jetzt sage ich mal um Stuttgart, um München, um Ulm. Das sind ja alles keine Highlight-Städte, aber ist eben auch groß. Und selbst wenn man Köln nimmt oder Bremen, sage ich mal, andere Städte, da ist überall noch ein bisschen teurer als in Berlin. Also ich finde, wir sind noch nicht teuer. Gefühlt für die Berliner teuer, klar, weil einfach hier deutlich weniger Geld verdient wird. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Naja, aber daran muss man es messen, oder? Also wie viel Prozent seines Nettoeinkommens muss man für die Miete ausgeben? Und also wenn die Entwicklung dahin geht, dass normalverdiener Mensch auf die Immobilienseiten geht und eine Mietwohnung sucht und denkt, ich kann mir keine einzige von den Angebotenen leisten, und das ist ja jetzt keine Übertreibung, da kann doch irgendwas nicht stimmen, denke ich dann immer, oder?
Also das. Ja, das stimmt, das ist richtig. Und was vor allem nicht stimmt, ist halt die unterirdische Bezahlung in Berlin. Die ist bestimmt noch besser als vielleicht in vielen Orten im Umland, die dann sagen, was motzen die da eigentlich in Berlin? Aber sie ist halt bestimmt zwischen 25% und 30% unter dem, was in anderen großen Städten Westdeutschlands bezahlt wird. Also wir sind 30% unter München beispielsweise. Ja, und da ist einfach die Bezahlung unterirdisch. Das ist den Leuten, den Eigentümern der Immobilien kann man ja keinen Vorwurf machen. Klar, die nehmen natürlich mit, was geht, aber im Wesentlichen, finde ich, sollten wir dahin kommen, dass die Leute einfach normales Geld verdienen, sodass es auch für einen Berliner gefühlt gar nicht schlimm wäre, wenn er sagt, na, dann ziehe ich halt nach München, sei es aus privaten Gründen oder wie auch immer. Aber selbst andere Städte sind ja für Berliner und Leute aus dem Umland gar nicht bezahlbar.
Ja, aber wenn in Berlin die Löhne steigen würden, würden die Mieten nochmal mitsteigen. Also ich behaupte mal, der Abstand und das Verhältnis würde ähnlich bleiben, weil eben Angebot und Nachfrage sowas regeln. Und solange das die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot, wird das so bleiben, oder? Es sei denn, man erfindet Gesetze, die das begrenzen. Das wäre ja möglich.
Also dass die Nachfrage dann, oder anders, wenn die Leute mehr verdienen würden, ist theoretisch so, dass die Preise noch weiter hochgehen, wobei ich dies nicht glaube, weil dann ist einfach die Verlockung viel zu groß zu sagen, ach naja, für das Geld, also dafür kaufe ich mir lieber ein Haus im Umland, weil dann wird das Umland wieder attraktiv, dann bildet sich ja hier das Gleiche raus, was sich in vielen wirtschaftlich gesunden Regionen der alten Bundesrepublik rausgebildet hat, nämlich eine gesunde Infrastruktur um eine große Stadt rundherum, dass wir sozusagen ein gesundes Ballungsgebiet haben. Ja, das fehlt ja hier alles. In Berlin war ja, um Berlin rum war ja im Prinzip nur Waldwiese und ein bisschen Acker aufgrund der Teilung. Und das ganze Umland, dass das noch nachzieht, also ich sag mal vielleicht alles so bis Berliner Ring und darüber hinaus, da ist schon noch Entwicklungsbedarf, denke ich mal.
Wenn wir darüber reden, und das ist ja so ein bisschen die Frage, die über dieser Sendung steht, wem gehört die Stadt, ist natürlich etwas metaphorisch gemeint und etwas lyrisch gemeint. Aber eigentlich denkt man, Berlin, das gehört den jungen Leuten, das gehört den Kreativen, das gehört den Künstlern, da ist was los. Aber wenn man sich das mal so anschaut, die Entwicklung anschaut, kann man sagen, Berlin gehört eigentlich den Reichen und den internationalen Investmentfirmen. Oder wo siehst du die Wahrheit?
Ach, ich glaube, die ganz Reichen und die Investment-Jungs da, ich glaube, die sind in ganz anderen Regionen unterwegs. Die sind vielleicht auch nicht an der Côte d'Azur in Zürich und in anderen Städten, da wo es richtig Geld kostet. Also es gibt bestimmt teure Ecken in Berlin und na klar, ein paar zocken dann auch rum und so weiter. Aber wenn man jetzt sagt, wem gehört die Stadt, da würde ich sagen, all denen, die es nicht so spießig sehen und nicht so förmlich sehen wie überall auf der Welt. Also das ist echt das Fund, mit dem Berlin wuchern kann. Das ist halt cool. Und hier sind eben nicht abends um 19 Uhr alle kleinen Läden zu. Und wenn hier mal irgendwo ein Graffiti ist, wird es halt nicht sofort übergemalert, weil es die heile Welt stört. Und das finde ich eigentlich, das ist ein echter Wert hier in der Stadt.
Okay. Man kann ja sagen, also was du als Toleranz anpreist, ist in Wirklichkeit Ignoranz. Aber das.
Wieso? Ich meine, das ist doch jetzt nicht schlimm. Also selbst auf da, wo kaum Graffiti ist, ja. Aber ich sag mal, ich finde es halt gut. Ich lebe eben gerne in der Stadt, wo man eben sagt, oh guck mal, da ist eben auch mal ein Graffiti und irgendwo ist auch mal ein frecher Spruch und so. Ich finde, das gehört dazu. Das macht halt Berlin aus. Ansonsten braucht man hier nicht wohnen.
Ja, also den Leuten, die das so sehen, die so leben, die so eine Haltung haben, denen sollte die Stadt gehören, sagst du? Oder denen gehört, und wem gehört die Stadt? De facto?
Ja, de facto, was soll man sagen, wem gehört die Stadt? Das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Wenn jetzt jemand, sag ich mal, sagt, ich kann mir zum Beispiel gar kein Auto mehr leisten, weil die Mieten zu teuer sind, der hat das Gefühl, dass zurzeit alle Kasse machen, nur man selber nicht. Und man stellt aber auch woanders fest, dass die jetzt Geld mitnehmen, was sie, sage ich mal so, bekommen können für Wohnraum, Wohnraum ist ja gerade das Thema in Berlin, die nehmen jetzt das mit, was sie vielleicht jahrelang nicht bekommen haben. Also zur Wahrheit gehört auch, wenn man mal guckt, was Wohnungen kosten, man ist jetzt etwa auf dem Preisniveau, was wir 1994 mal hatten, aber darüber wird kaum gesprochen.
Aha.
Also da habe ich mehrere belegbare Beispiele für das. Einige natürlich in Spitzenlagen wird es natürlich teurer, klar, aber viele Sachen, auch was man mal was kauft jetzt, wir haben jetzt Preise, die schon mal da waren. Also es ist nicht so, dass es jetzt deutlich teurer ist als vor 10, 15 Jahren. Es ist teurer als vor 5 Jahren, na klar, weil da war es einfach deutlich günstiger. Wir hatten eine Wirtschaftskrise und die Preise waren einfach im Keller, muss man sehen. Und jetzt wird es wieder ein Stück weit teurer und ja, man muss immer gucken, wo findet man noch seine Nische. Und teilweise ist es echt unterirdisch, wie schon viele gesagt haben, dass da wirklich für irgendwelche verrumpelten Wohnungen dann utopische Preise aufgerufen werden, auf den Kosten derer, die sich dann einfach nichts anderes nehmen können, weil sie eben im Monat mit 1.000 Euro nach Hause fahren. Ja, das ist schlimm eigentlich für die Betroffenen.
Ihr seid eingeladen anzurufen und mitzureden, so wie der Jörn das macht, unter 0331 70 97 110, unsere Blue Moon-Nummer, unter der wir euch sehr gerne zurückrufen. Und wir reden darüber, wem eigentlich diese Stadt gehört, wem sie gehören sollte und wie ihr die Entwicklung in Berlin erlebt und wie ihr die beurteilt. Also meldet euch, redet mal mit. Jörn, eine Frage noch an dich, nochmal zu der Bebauung. Also findest du, dass man diese Brachen, Tempelhofer Feld, Mauerpark, Bukower Felder, dann in Lichterfelde, dieses große Ding, gibt es ja so ein paar große Teile. Findest du, die sollte man kompromisslos bebauen?
Nee, also ich bin ein entschiedener Gegner von dieser Bebauung. Also ich habe auch gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes gestimmt, weil ich finde, auch dem Kommerz muss man irgendwo eine Schranke setzen und sagen, so Feierabend, ihr habt jetzt genug Kohle gemacht, aber hier ist echt Schluss. Also selbst als Erzkonservativer, der ich in Zirndorf wohne, sage ich, aber das muss irgendwo eine Grenze haben. Also man kann die nicht machen lassen, was sie wollen, das geht nicht. Und wo ich aber begrüße, dass bebaut wird, ist dann zum Beispiel, wenn irgendwo echt Häuser weggebrochen sind, weil eben der Krieg da das Haus zerstört hat, sei es jetzt in der Innenstadt zum Beispiel, wo einfach eine Lücke ist und da war früher eine Tankstelle, sind ganz viele Tankstellen verschwunden, ist mir aufgefallen. Das finde ich aber nicht schlimm. Wer halt tanken will, der kann eben ein Stück weiterfahren, der hat ja ein Auto unterm Arm. Ja, und wenn man da jetzt ein Haus hinbaut, naja, ist doch so. Und wenn man da jetzt ein Haus hinbaut und sagt, pass mal auf, unten zwei Etagen machen wir für 6 Euro kalt, für die, die jetzt eben eine kleinere Kasse haben und oben das Luxus-Apartment, dem können wir ruhig das Dreifache um die Ohren hauen, aber wer halt da oben wohnen will, der muss auf den Check schreiben und der bezahlt eben ein bisschen mit für die unten wohnen.
Ja.
Und das finde ich, das so, das ist, dann ist es sozial.
Aber so wollen sie es ja machen. Also das ist doch die Mischkalkulation von der Christian Gäbler, Staatssekretär, vorhin im Interview auch die ganze Zeit geredet hat. Also so war es ja auch auf dem Tempelhofer Feld vorgesehen.
Na, ich weiß nicht. Ich finde, man sollte das Tempelhofer Feld nicht bebauen. Weil dann weiß ich nicht, dann geht die ganze Stadt irgendwie komplett dem Kommerz unter. Wenn man die Lückenbar bebaut und ein paar Ecken, wo man sagt, Mensch, da war früher eine alte, weiß ich nicht, irgendeine Fabrik, die man jetzt nicht mehr hat, aus Umweltgründen, wie auch immer. Aber so ein paar Sachen, so ein Tempelhofer Feld oder so ein Mauerpark, das sind halt Kultsachen, Kultstätten. Und ich finde, das sollten wir wirklich den Leuten lassen, zum Feiern, zum Spaß haben und für die Studenten. Also wenn die Stadt dafür keine Kohle mehr hat, also dann echt gute Nacht. Also das sollten wir echt lassen.
Aber wo willst du die Wohnung dann hinbauen, wenn so viele neue Leute dazu ziehen? Also wenn der Senat davon ausgeht, dass sie was bis 2030, was jetzt lange klingt, aber wenn man überlegt, dass es auch eine Weile dauert, bis so ein Haus gebaut ist, vielleicht gar nicht so lange ist, bis 2030 200.000 neue Wohnungen brauchen, um den Bedarf einigermaßen zu decken. Wo willst du die hinbauen, wenn nicht in diese Brachen? Also ich meine, ich verstehe deine Argumentation, ist jetzt nicht so, dass ich persönlich da was gegen einzuwenden hätte oder so, aber wenn man das mal überlegt, also das meine ich mit, wie will man leben in dieser Stadt? Will man sich sowas wie den Mauerpark, wie das Tempelhofer Feld bewahren und dafür bleibt aber die Anzahl der Wohnungen knapp oder sagt man, nee, das ist jetzt der normale Gang der Dinge, wo Platz ist, wird gebaut, das ist hier eine Hauptstadt. Weißt du, also wo sollen sie hin?
Ich habe ein Interview gehört, da hieß es dann, wenn man was bauen, müsste man vielleicht auch mal höher als 5 Geschosse bauen, eben wie in allen großen Städten. Berlin ist ja eher flach, wir haben ja kaum Gebäude, die hoch sind. Da müssen wir ein bisschen mehr in die Höhe bauen und ich glaube auch, dass in Stadtteilen wie Spandau, was auch noch zu Berlin gehört, wird gern vergessen.
Ja, aber Berlin gehört zu Spandau ja eher, sagen viele.
So, und ich finde, da sind auch noch jede Menge Lücken, wo man sagt, da können wir wirklich was hinbauen. Also das finde ich, das Spandau zum Beispiel ist jetzt nicht so dicht besiedelt, gefühlt wie jetzt Märkisches Viertel. Also da sind schon noch Ecken und vor allem so Industrie, irgendwelche alten Fabriken und Sachen in der Innenstadt, irgendwelche bunte Fähnchen-Automärkte und so, da kann man echt Häuser hinbauen.
Ja,
also wenn man guckt,
aber dann kommen die auch wieder, sagen, das ist unser Gewerbe, ist unsere Lebensgrundlage. Wovon nimmst du uns hier die Jobs weg? Wir haben seit 20 Jahren unsere Klitschen hier.
Ich weiß nicht.
Wo wollen die hin? Dann müssen die an den Stadtrand. Oder noch
wenn es ein Autohandel am Stadtrand ist, ist es doch nicht schlimm. Aber wie viele Leute arbeiten auf dem Autohandel und wie viele könnten da wohnen und wie viele schöne Cafés oder vielleicht kreative Büros könnte man ansiedeln an einer solcher Fläche, wo jetzt Autos parken, die angeboten werden.
Ja, aber wenn man sich überlegt, dass man den Mauerpark auch nur die allerwenigsten Berliner benutzen, aber wenn man den komplett zubauen würde, dann würden viel, viel mehr Berliner davon profitieren, weil die Mieten dadurch eben sinken würden. Also keine Ahnung, ob die Rechnung so aufgehen würde, aber wenn man dem mal so folgt, kann man auch sagen, also profitieren ja auch nur wenige davon, was du sagst. Klar ist das da eine einzigartige Atmosphäre weltweit wahrscheinlich, was da im Mauerpark passiert, aber am Ende, ja, wer geht denn da hin? Also Lieschen Müller aus Reinickendorf geht da nicht hin, muss aber trotzdem die Mieten zahlen.
Ja, stimmt. Die Gegenrechnung wäre, wie viele Touristen haben wir weniger, wenn wir die Highlights nicht mehr haben. Wenn ich sehe, was die Touristen an Kohle in die Stadt bringen. Wir haben, glaube ich, New York und Hamburg und alle überholt mit den Touristen und auch mit der Bettenzahl pro 1000 Einwohner, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich würde es nicht schlimm finden. Und wenn ich mal von mir selber ausgehe, wenn jetzt ein paar schöne Häuser, zum Beispiel in Spandau oder in Reinickendorf stehen würden, wo man sagt, Mensch, okay, die hat der Investor günstig bekommen, da sind die Grundstückspreise halt nicht wie am Mauerpark. Und die haben aber eine hohe Wohnqualität, weil es halt nicht weit ist ins Umland und die haben da ist frische Luft. Und da gibt es auch noch Parkplätze, ist ja auch ein Thema. Ich glaube, da würde ich fast sagen, nur wohne ich halt am Stadtrand, so wie jetzt in Zehlendorf, wo ja objektiv auch nichts los ist, ja, außer Wildwechsel ist ja da nicht viel. Und ich habe die Befürchtung, wenn man denen diese Premiumflächen hergibt, so wie Tempelhofer Feld und Mauerpark, ich traue der Immobilienbande nicht über den Weg, in Anführungsstrichen, dass die dann sagen, das geben wir für 6-7 Euro kalt her, das, was wir wirklich brauchen für viele Leute. Ich traue denen nicht zu. Ich glaube einfach, dass die sagen, so, das ist die Lage und da lassen wir uns jetzt richtig viel Geld bezahlen, weil es irgendwelche Asiaten gibt oder andere Kulturen, die sagen, Mensch, in der Innenstadtlage, da geben wir auch 15 oder 20 Euro aus und die Verführung wird zu groß sein. Mhm. So wie da Geld droht, nehmen die das mit. Mhm. Ich glaube das nicht, dass die sagen, das machen wir für günstig. Aber wenn wir für günstig am Stadtrand haben, aber mit schöner Wohnqualität und Parkplatz, ich glaube, da sind einige, die sagen, hätte ich Lust drauf.
Naja, aber auch das wäre ja politisch gestaltbar, wie ich immer gerne sage. Also da könnte man ja sagen, gut, wir geben die Flächen her, aber nur für diejenigen, die sagen, nicht mehr als 6,50 Euro kalt. Dann wird wahrscheinlich die Immobilienbranche sagen, guck dir mal an, was heutzutage Bauen kostet, dafür kannst du kein Haus bauen. Du brauchst auch hochpreisiges Segment, um die niedrigpreisigen gegenzufinanzieren.
Wäre auch eine Variante, dann könnte man sagen, okay, dann machen wir einen Kompromiss, dann bebaut man das zur Hälfte und nimmt dann von den privaten Investoren einen richtigen Wucherpreis und nutzt aber das Geld, um am Stadtrand beispielsweise oder in interessanten Lagen, die jetzt nicht super Premium sind, für Leute, die einfach eine kleinere Kasse haben, auch was Schönes herzurichten, dass die von den Superreichen mit profitieren. Ich denke, das wäre dann echt ein gutes Ding, ja, wo man sagt, da haben wirklich alle was von. Und der Senat legt nicht zu viel dazu, darf man ja auch nicht vergessen, ich meine.
Ja.
So viel Steuergeld darf es ja auch nicht kosten, aber ja. Das könnte vielleicht aufgehen, ja.
Aber dann würde diese Entwicklung so weitergehen, die Reichen wohnen im Zentrum und die Ärmeren wohnen am Rand. Also immerhin würde man, wenn jetzt so dein, oder? Nach deinem Plan, dann würde man am Rand für niedrigere Mieten bauen und das würde man gegenfinanzieren, indem man die Filetstücke in der Mitte teuer verkauft oder teuer überlässt.
Genau, aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also in der Theorie hört sich das jetzt so an, nach dem Motto, der Mensch am Stadtrand lebt schlechter. Ich wohne ja selber am Stadtrand, ich habe 300 Meter irgendwie bis Potsdam Mittelmark. Aber wenn man sagt, zum Beispiel, man kann für 6 Euro in den Randlagen was bauen, ja, dann mache ich halt die Wohnung größer. Und ich weiß, dass die Berliner gerne in großen Wohnungen wohnen. Also es gibt keine Stadt in Deutschland, wo Wohnungen zwischen 80 und 120 Quadratmeter so beliebt sind wie in Berlin.
Da muss man auch mal drüber nachdenken, ob das unbedingt sein muss. Also, ich will nicht den Staatssozialismus morgen wieder ausrufen, aber wenn du dir das mal überlegst, oder habe ich neulich mal so nachgedacht und dachte, was braucht eigentlich der Mensch, um sich wirklich gut zu fühlen, um alles zu haben, um glücklich zu sein und so weiter. Braucht man pro Person, sagen wir mal, mehr als 40, 45 Quadratmeter, jetzt mal pro Kopf gerechnet. Wenn man zu zweit wohnt, dann vielleicht auf 90 oder Familie 100 oder so, klingt jetzt für viele ja auch schon viel. Aber wenn man sich anguckt, in was für Riesenwohnungen manche Menschen alleine oder als Paar oder so wohnen, das ist doch auch eigentlich total asozial, oder nicht? Also da müsste man auch eigentlich eine Mega-Luxussteuer drauf erheben, wo man wieder anderes refinanziert, oder? Also wenn der Wohnraum so knapp wird und der Druck so groß wird, wieso darf man dann sich so wahnsinnig viel Raum nehmen, den man wirklich nicht braucht? Also den man einfach gar nicht braucht?
Na, das würde ja, glaube ich, zuerst auf die Leute abzielen, die jetzt 90 Quadratmeter in Charlottenburg bewohnen und zahlen dafür 600 Euro kalt.
Ja, und seit 12 Jahren.
Da gibt es ja noch genug. Das ist, genau, und das ist ja eigentlich das, was vielen in Dorn im Auge ist, nicht nur den Investoren, sondern vielleicht auch dem Senat, weil wie viel jeder sich selber nimmt, das sollen die Leute selber entscheiden. Ich glaube, da darf man nicht so viel eingreifen, aber ich zum Beispiel würde halt sagen, wenn ich was für 6 Euro kalt kriege, ne, dann würde ich vielleicht auch 80 Quadratmeter in Spandau bewohnen, bevor ich mir für 15 Euro kalt vielleicht 30 Quadratmeter in Charlottenburg hole.
Ja, das heißt aber, dass du...
Dann würde ich nur die größere am Stadtrand nehmen und wohnen nicht schlechter, auf keinen Fall.
Aber du verfügst dann über ein Einkommen, wo du diese Wahl hast. Was es natürlich auch zur Folge haben wird und würde, ist so eine gewisse Ghettoisierung, weil alle Leute, die gar nicht die Wahl hätten, sondern auf die billigsten Mieten angewiesen sind, in diese Randlagen ziehen. Das ist ja auch wäre ja auch kein neues Phänomen, sondern findet in anderen Städten ja auch statt. Und dadurch gibt es da dann so eine sogenannte Ghettoisierung, oder? Weil da eben sehr viele Leute aus sozial schwächeren Schichten wohnen, wo es mehr Probleme gibt und die alle auf einem Haufen. Also eine gesunde Durchmischung wäre ja schon auch wünschenswert, oder? Von alt und jung, arm und reich,
ja,
von hier und von dort.
Doch, wenn man, das, dann ist es jetzt falsch angekommen. Also ich finde, das Interessante wäre ja zum Beispiel, um bei dem Beispiel mit 6 Euro Kaltmiete zu bleiben, was ja wirklich attraktiv ist, wenn man für 6 Euro Kaltmiete 80 Quadratmeter Wohnungen hat in Randlagen, ja, dann wäre man bei 480 Euro kalt. Und ich glaube, das ist doch echt attraktiv. Wenn ich eine schöne 80 Quadratmeter Wohnung habe für 500 Euro Kaltmiete, also mal ganz ehrlich, das finde ich jetzt nicht schlecht, dann mache ich halt kleine und große Wohnungen gemischt für einen kleinen Quadratmeterpreis. Und schon habe ich Leute, die mehr Einkommen haben, die wohnen halt in größeren Wohnungen. Und wer sagt, Mensch, ich habe eine kleinere Kasse, dann wohne ich aber auch neben der, als habe als Nachbar dann jemanden, der vielleicht, weiß ich nicht, Professor ist irgendwo und hat oder weiß ich nicht, hat eine Firma, der verdient mehr Geld, na, der hat halt die größere Wohnung, aber ich wohne mit dem zusammen. Ja, weil es ja darauf ankommt, dass man Nachbarn ist, Nachbarn hat und miteinander gut wohnt. Und der Fehler würde darin bestehen, viele ganz kleine Wohnungen zu bauen mit ganz kleiner Miete. Dann hätten wir den Effekt. Aber ich glaube, wenn man das interessant mischt und sagt, wir bauen was für einen Studenten mit 40 Quadratmeter für 6 Euro kalt und darüber vielleicht für einen Angestellten, der ein sehr gutes Einkommen hat, weil er vielleicht Lehrer ist oder wie auch immer, und dann nehmen wir nur 100 Quadratmeter für 6 Euro kalt. Ich glaube, das wäre doch interessant.
Klingt interessant, ja. Dann wäre es auch, wenn alle dann da wohnen, so ein Gespräch, das wir manchmal im Freundeskreis haben, wenn es so um die Mieten geht, aber man denkt, ja, komm, dann ziehen wir raus, irgendwo hin, wo es noch günstiger ist. Ja, was sollen wir denn da? Ist ja keiner. Ja, wenn wir alle dahin ziehen, dann ist ja auch wieder egal. Dann, wenn die ganzen Coolen dahin ziehen, weißt du, und dann gibt es da die schönen Sachen, die man machen möchte und die guten Leute, die man treffen möchte, dann kann man ja auch da wohnen. Also so eine Entwicklung meinst du doch, oder? Dass man da auch alles hat, also dass man sich nicht am Rand und abgeschoben fühlt.
Man fühlt sich ja auch nicht abgeschoben, also mal ganz ehrlich, wenn richtig coole Häuser in den Randlagen entstehen würden, wo ich dicht am Umland bin, wo ich die dreimal bessere Luftqualität habe, also ich merke das, wenn ich aus der Innenstadt jeden Tag nach Hause fahre, wie toll die Luft am Stadtrand ist,
ja.
Und ich möchte gar nicht in der Innenstadt wohnen, ich finde es gar keinen Vorteil. Das hat kurze Wege und ist interessant. Für jemanden, der sagt, ich brauche kein Auto, für die ist das super interessant. Für mich wäre das ein Graus. Ich möchte nicht in einer Stadt wohnen. Allein die Parkplatzsuche wird mir echt Zeit klauen, ja? Dann wohne ich lieber am Stadtrand. Okay. Und ich fühle mich nicht schlecht dabei.
Aber also die meisten Leute brauchen zumindest unter der Fritz-Hörerschaft, glaube ich, nicht unbedingt ein Auto in Berlin für ihren Alltag. Und denen ist es wichtiger, dass was los ist auch um die Ecke. Dass man jetzt nicht 18 Stationen S-Bahn fährt, bevor man in einer vernünftigen Bar landet. Das müsste dann ja da schon auch da sein. Also das müsste schon alles mitziehen dann. Also man müsste schon auch auch eine geile Infrastruktur dann haben.
Ja, aber ich glaube, das ist schwierig, weil ich nehme jetzt mal ein freches Beispiel. Was sagt denn ein Bürger, der unter 30 Jahre alt ist und im Wannsee wohnt? Der hat doch das Gefühl, der wohnt auf dem Friedhof. Weil dann liest der Magnetclub und weiß, ich bin 2 Stunden mit der BVG unterwegs,
ja,
bis ich da bin.
Genau.
Ja, oder hört Fritzclub im Radio, wenn er Fritz hört und sagt, Fritzclub, ja, kenne ich, sind so 90 Minuten von mir entfernt.
Genau, bin ich auch mal vorbeigefahren.
Das ist doch grausam. Ja. Oder jemand, der in Kladow wohnt oder in Gatow, der sagt doch, wie, in Berlin-Mitte gibt es eine neue Bar? Ja, schön. Ja. Ja, das ist doch für die Leute, ist doch Ende der Welt.
Ja, da hast du andere Prioritäten, wenn du da wohnst, klar.
Genau, so, aber sollen die Leute jetzt sagen, wir haben keinen Anspruch mehr auf eine Bar? Ich weiß nicht, ich glaube, in Zirndorf gibt es genau 3 Bars oder so ähnlich. Da gibt es ja gar nichts. Also das Leben fängt dann irgendwie ab Lietzenburger Straße fängt das Leben wieder an oder so, ja. Und um 17 Uhr läuft das Kaninchen.
Es gibt auch in Zehlendorf ein paar. Ich kann mich erinnern, dass ich bei irgendeiner Weltmeisterschaft mal im S-Bahnhof Mexikoplatz in der Kneipe ziemlich viel Fußball geguckt habe.
Ja, da ist noch eine Kneipe, genau. es gibt noch eine Kneipe in Zehlendorf.
Aussieht, muss dir dann aber auch egal sein. Hauptsache ist noch was da.
Ja, und dann fährt man mal durch Kreuzberg oder durch Friedrichshain oder durch den Bergmann-Kiez und sagt, Mensch, hier ist ein Laden am anderen. Ja. Was ist denn das für eine Lebensqualität? Ist eigentlich viel cooler, ja.
Obwohl der Bergmann-Kiez ab einer gewissen Uhrzeit auch ziemlich tot ist, weil da mittlerweile die Leute auch eher essen gehen, als jetzt wieder zu feiern. Aber gut, war ja
nur die Schwaben gehen früher ins Bett und ja.
Ach, die Schwaben, das kann die Schwaben-Wäschchen nicht mehr hören. Echt. Aber ja, ich glaube, da waren eine Menge interessanter Ideen dabei bei unserem Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ja, gern. Also ja, Macht euch einen schönen Abend und alles Gute, ne?
Bis dann, ciao.
Gerne, tschüss.
Lieber Bernd.
Jo, hi.
Gleich reden wir mal miteinander.
Na klar.
Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Schönen guten Tag, falls ihr vor kurzem erst eingeschaltet habt. Wir reden über diese Stadt, wir reden über dieses Berlin, aber das auch nur beispielhaft für die Entwicklung in vielen anderen Städten. Ich stelle euch die Frage, wem gehört die Stadt? Ja, mal so als lyrische, große Frage darüber gestellt. Und damit meint man natürlich, mein ich natürlich, meinen wir natürlich, wie entwickelt sich eigentlich diese Stadt? Wie fühlt ihr euch in dieser Stadt? Gerade wenn es um Mieten geht, wenn es um Bebauung geht, wenn es um Freiräume geht, um Flächen. Es war viel in der Diskussion in den letzten Jahren, was in Berlin passiert. Nicht zuletzt gerade rund um den Volksentscheid, den es um das und über das Tempelhofer Feld gab und die Nutzung gab, wo gegen eine Bebauung, gegen eine Teilbebauung gestimmt wurde. Jetzt bleibt es im Großen und Ganzen so, wie es ist. Eine Megafläche, wenn ihr mich fragt. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt sowas in der Welt nochmal gibt. In einer Großstadt, in einer Hauptstadt, so ein Ding, wo die Leute im Winter Langlauf fahren, wo die im Sommer Kleingärten haben, da teilweise Gemüse hochziehen, mit Modellflugzeugen fliegen, Radrennen üben, wo dann zwischendurch mal eben 50.000 Leute Festival ist, dann können da womöglich noch ein paar Flüchtlinge wohnen zwischendurch. Es finden Messen statt, also das ist jetzt das Gebäude mit einbegriffen. Man hat eine riesige Weite, man atmet noch so dieses Flughafen-Flair ein. Das ist doch der Hammer, oder? Auf der anderen Seite, wenn die Mieten so explodieren, also da wäre Platz. Also wem gehört die Stadt? Wie entwickelt sich diese Stadt? Und wo seht ihr euch in dem Ganzen? Wie hättet ihr gerne, dass diese Stadt sich weiterentwickeln würde? Was sollte passieren? 0331 70 97 110. Hallo Bernd.
Hallo.
Bernd, du wohnst in Pankow.
Jo.
Auch in Pankow. Also in Pankow war eine Weile die Welt noch in Ordnung, wenn ich es richtig verfolgt habe. Da war Prenzlauer Berg, boah, da ging es ab und so. Aber immer weiter zog es weiter nördlich, weiter Richtung Pankow. Und mittlerweile ist es in Pankow auch lange nicht mehr günstig, oder?
Naja, ich habe ein Glück. Ich wohne hier bei der Wohnungsbaugesellschaft und bin sehr zufrieden mit meiner Miete. Aber da bin ich sicherlich auch eine Ausnahme. Also ich bezahle hier ungefähr 500 Euro warm für 65 Quadratmeter. Mhm. Das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Also das sind wahrscheinlich unter 6 Euro kalt.
Mhm. Das heißt, da ziehst du auch so schnell nicht mehr weg?
Da ziehe ich auch so schnell nicht mehr weg, zumal alles jetzt schon saniert ist und schick und top und alles gut. Das ist eigentlich auch der Punkt, worauf ich ansprechen wollte. Also sozialer Wohnungsbau, das ist es, woran es mangelt. Und das Gespräch zu Anfang mit dem, wer war das vom Senat?
Christian Gebler, der ist Staatssekretär in der Umweltverwaltung für Stadtentwicklung.
Genau, richtig. Also kleiner Tipp, ich glaube, wenn der Senat sowas ausschreiben würde, öffentlicher Baugrund, wir bauen hier Wohnungen und zwar 100% sozialer Wohnungsbau, keine privaten, dann glaube ich, gäbe es auch keine wirklich großen Volksbegehren dagegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass es eher daran liegt, dass die Leute im Umfeld, also ich persönlich, mir ist das Tempelhofer Feld relativ wurscht. Ich bin zu weit weg. Ich war da noch nie gewesen. Noch nicht mal zu Zeiten, als der Flughafen noch offen war.
Wie auch jetzt nicht? Mal sonntags, mal so aus Neugier? Fahr mal hin. Das ist echt irre, was die Leute da alles machen.
Ich könnte jetzt sagen, ich habe es nie geschafft. Wahrscheinlich war ich einfach zu faul.
Ich habe schon Leute gesehen, die haben da ein Klavier hingestellt und da Klavier gespielt. Also mitten auf dem Feld. Also klingt jetzt vielleicht beknackt, war aber super romantisch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Übrigens, der Tempelhofer Feld ist ja wirklich sehr, sehr groß. Also ich habe gerade mal geguckt, der Central Park in New York ist etwas kleiner. Andererseits macht das Tempelhofer Feld auch nur ungefähr 0,5% der Fläche Berlins aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Wohnungsbedarf allein damit erschlagen könnte. Und wenn ich das richtig gesehen hatte, wollten die damals ungefähr 700 Wohnungen oder sowas bauen. Also das würde auch bei weitem nicht reichen. Das müsste mehr gebaut werden, auch verteilt in der Stadt.
Aber das war ja auch wirklich nur so eine Randbebauung. Man könnte ja auch sagen, also wenn die Wohnungsnot so groß ist und wenn das auf die Leute so existenziell bedrohlich wirkt, dann bauen wir das ganze Feld zu. Damit geht zwar wirklich eine Institution und sehr viel Freizeitwert verloren, aber es geht nicht mehr um vier Wände oder nicht vier Wände. Also das ist ja das, was, also viele werden ja jetzt vor existenzielle Fragen gestellt und ich denke mir mal, so eine Freizeitarea, die ist zwar auch wichtig und trägt viel zur Lebensqualität bei, aber erstmal muss der Mensch ja irgendwo schlafen.
Oder? Richtig, richtig. Die Frage ist, inwiefern eine Komplettbebauung des Tempelhofer Feldes nachher wirklich Auswirkungen auf Luftqualität in Berlin zum Beispiel hätte oder auf gewisse andere Sachen, Lärmbelastung und so weiter und so fort. Da gibt's sicherlich einiges. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da einiges bauen könnte, ja. Aber meine Meinung ist, ja, dann, das ist ein öffentlicher Grund. Und der Herr vom Senat hat ja auch gesagt, ja, sollen wir jetzt privaten Boden kaufen, um öffentliche Wohnungen zu bauen? Ja, sollen sie, natürlich. Warum nicht? Wenn private Leute von öffentlichen Hand da Flächen kaufen, um privat zu bauen, warum sollte dann die öffentliche Hand nicht privaten Grund kaufen können, um öffentliche geförderten Wohnungsbau zu bauen? Ich meine, gut, er konnte nichts dafür. Das wurde im Prinzip nach der Wende in Grund und Boden gerissen. Ich glaube, die haben über die Hälfte der Sozialwohnungen in Berlin ja verkauft nach der Wende. Und das war der Kardinalfehler. Daran krankt es heute.
Naja, ich glaube, der Herr Gäbler hatte so argumentiert, wenn es denn landeseigene Flächen gibt, die wir bebauen könnten, und da gibt es dann aber an jeder Ecke 20 Bürgerinitiativen, die das zu verhindern suchen, dann zwingt uns das dazu, aus privater Hand für viel, viel mehr Geld Grundstücke zu kaufen. Und diese Logik, die wollte er nicht mitgehen. Da hat er gesagt, dann kann ich, das bleibt doch am Ende für alle Steuerzahlenden billiger, wenn wir diese vorhandenen Flächen bebauen.
Völlig, völlig korrekt. Da stimme ich ihm dann auch durchaus zu. Und meiner Meinung nach ist das, es ist ein Problem der Kommunikation. Ich glaube wirklich, wenn man mit so einem Verfahren, wenn man jetzt sagt, man möchte etwas erschließen und man sagt den Bürgern, okay Leute, das ist nur für euch. Da kommen keine privaten Investoren hin, da werden keine Penthouse-Wohnungen gebaut, da kommen keine Bürotürme hin. Oder ein neues Einkaufszentrum, weil wir haben ja noch keine. Und macht mal Vorschläge. Ja, also man geht sozusagen noch bevor irgendein Plan da ist und ein Bebauungsplan, wo dann steht, welches Haus soll wo stehen und wie soll das Ganze aussehen, bevor man das an irgendwelche Architekten gibt, fragt man einfach die Bevölkerung im Umland, okay Leute, was hättet ihr hier gern? Und dann werden so Sachen kommen, ja, wir hätten gern Wohnungen, wir hätten gern Kindergarten, wir hätten gern Spielplatz, wir hätten gerne Freifläche zum Fußballspielen. Dann nimmt man alle diese Sachen und geht dann damit zu einem Planungsbüro und sagt, okay, die Leute hätten gern das, das, das und das, macht uns daraus einen schönen Plan. Und den stellt man dann den Bürgern vor.
Ja, und dann?
Ich glaub, das könnte funktionieren.
Und dann stellt man den zur Abstimmung oder wie macht
man das? Dann sagt man, okay Leute, ihr habt jetzt hier ein halbes Jahr Zeit gehabt oder ein Jahr, wir haben euch das gesagt, ihr könnt hier eure Vorschläge einreichen. Jetzt haben wir eure Vorschläge alle hier, wir haben die alle so und so umgesetzt. Wollt ihr das so haben? Und ich glaube nicht, dass dann ein großer Teil dagegen wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das kommt ja dann sozusagen aus der Bevölkerung heraus, diese Ideen des Umbaus.
Ja, ist halt die Frage, wie groß die Beteiligung und das Interesse wäre.
Ja, man muss es natürlich dementsprechend kommunizieren. Das Problem ist, dass man damit dann natürlich kein Geld verdienen kann. Es kostet ja nur Geld. Das ist ja immer so das Ziel des Senats, dass man sagt, ja, man macht jetzt eine Mischbebauung, was du vorhin auch gesagt hast, man macht ein paar teure Wohnungen und die finanzieren dann die billigen Wohnungen. Ich glaube aber durchaus auch, dass sich auch billige Wohnungen, also nur, sagen wir mal, preiswerte Wohnungen finanzieren können, durchaus. Also ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, für einen Quadratmeterpreis von, sagen wir mal, 6 Euro, das hat der Jörn ja vorhin gesagt, übrigens sehr interessantes Gespräch, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dafür ordentlichen Wohnraum zu bauen in Berlin.
Tja, nach dem, was ich so gelesen habe in diversen Zeitungsinterviews, ich glaube, da war immer die Rede von schon ein paar Euro mehr pro Quadratmeter. Also, dass man unter 9 Euro, 10 Euro heutzutage eigentlich nicht mehr bauen kann. Kommt natürlich auch darauf an, worum es geht. Ne? Wie einfach baut man, wie hochwertig baut man, welche Ausstattung ist eigentlich wichtig?
Ja, das sicherlich auch. Und auch was der Jörn schon gesagt hat, natürlich ist Berlin eigentlich zu billig dafür, dass wir die Hauptstadt von Deutschland sind und eine Großstadt und sicherlich ein Magnet für alle, ist das Problem, dass in Berlin die Leute zu wenig Geld verdienen und dass wir zu billig sind. Das hat ja auch Holgi am Freitag angesprochen. Ich weiß nicht, ob du den Blue Moon da gehört hast. Da ging es ja auch
um Städte. Freitagsabends immer schlecht mit Blue Moon.
Ja, ja, da ging es auch. Er hat nämlich auch das Thema, wie soll eine Stadt aussehen?
Ah, ja.
Nach dem Motto. Okay. Und war auch sehr interessant. Und da hat er auch gesagt, also eigentlich ist Berlin im Deutschlandvergleich viel zu billig. sowohl was die Lebenshaltungskosten als auch was die Miete betrifft. Das Problem ist nur, dass in Berlin die Leute zu wenig Geld verdienen. Du hast ja gesagt, wenn die Leute mehr Geld verdienen würden, dann würden auch die Mieten steigen. Das Problem ist, ja, würden sie, aber im Gegensatz zu den Mieten, die man hat, die sind ja im Normalfall erstmal gebunden. Die können nicht so einfach, da kann nicht der Vermieter kommen und sagen, okay, du verdienst jetzt mehr, jetzt hebe ich mal deine Miete an. Das ist da nicht ganz so einfach. Deshalb glaube ich schon, dass die Mietpreise dann den Verdienstmöglichkeiten hinterherlaufen würden. Und irgendwann würde sich das vielleicht auf ein ordentliches Maß einpegeln.
Tja, schwer zu prognostizieren, wie das wäre. Aber ich meine, bei Umzug können die Mieten ja, bei Wohnungswechsel können die Mieten ja angehoben werden. Das passiert ja auch. Also deswegen kommt es ja zu diesen irrwitzigen Mietpreissteigerungen in manchen, in manchen Kiezen in den letzten Jahren.
Genau, und das ist auch das Problem, dass das alles im Endeffekt genauso intransparent ist, wie zum Beispiel Gehälter in einer Firma. Wenn man in einem Haus wohnt, zwei Parteien wohnen nebeneinander, der eine wohnt seit 20 Jahren da und der andere wohnt erst seit einem Jahr da, weil vorher wurde einer, ist im Prinzip einer rausgezogen, die haben die gleiche Wohnung, die bezahlen unterschiedliche Mieten. Eigentlich ist sowas ein Unding. Ja, aber das dadurch, dass genauso wie beim Arbeitsvertrag auch überall die Mietpreise, da steht meistens irgendwo drin, nicht darüber kommunizieren, wie viel man Miete bezahlt. Das sorgt dann dafür, dass diese Ungleichgewichtungen selbst innerhalb des gleichen Baus auch so bleiben. Mhm. Wenn das offener kommuniziert wäre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da auch Mieter zusammenschließen und sagen, also lieber Herr Vermieter, also so jetzt hier nun nicht, ja, also muss ja nicht sein, dass mein Nachbar hier das Doppelte bezahlt von mir, nur weil ich hier länger drin wohne. Das ist ja auch, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Glaubst du denn, Bernd, dass diese Entwicklungen in der Stadt, in Berlin in den nächsten Jahren durch politische Instrumente, kluge Maßnahmen in den Griff zu bekommen sind? Oder müssen wir uns auch ein bisschen darauf einrichten, dass bei diesem vehementen Zuzug einfach der Druck bleiben wird, selbst wenn hier und da mal ein paar 10.000 Wohnungen gebaut werden oder es eine Mietpreisbremse per Gesetz gibt?
Ich glaube, dass der Druck bleibt. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, was zu machen. Aber erstens dauert an der Politik alles immer ziemlich lange. Und zum anderen brauchen auch Wohnungen zum Bauen in Deutschland etwas länger als irgendwo anders auf der Welt. Und daher wird der Druck sicherlich bleiben. Das ist völlig logisch. Es gibt allerdings auch er wird nicht ewig aufrechterhalten werden können, weil es können ja nicht 50.000 Leute im Jahr zuziehen. Irgendwann sind einfach keine Wohnungen mehr da. Und dann wird das Ganze so oder so abebben, weil dann kommst du nach Berlin und würdest zahlen können, was du willst, aber du kriegst keine Wohnung. Das ist im Prinzip so wie in München. Heute glaube ich. Also das ist, ich glaube, wenn man in München nach München zieht, da sagen heutzutage viele, ja, ich würde ja gern nach München ziehen, aber nö, da winke ich dann schon vorher ab. Mhm. Ja, das da sage ich dann schon, nee, da ziehe ich gar nicht mehr hin. So wird sich das dann auch irgendwann angleichen, weil dann die Leute hier zum Beispiel wegziehen, die sich das einfach nicht mehr leisten können, was echt schade ist, aber die ziehen dann ins Umland, was der auch schon angesprochen hattet. Und ich glaube schon, dass es in Bezirken, die außerhalb liegen, also sowas wie Marzahn-Hellersdorf, dass es da sicherlich noch bezahlbaren und guten Wohnraum gibt. Da will bloß keiner hin. Hm.
Das ist ja, das oder Problem. Da wollen wenig Leute neu hin. Ne? Also wer da geboren ist und da aufgewachsen ist, bleibt ja doch relativ oft da. Also
wenn die Wohnungen da sind auch gut in Schuss. Also die sind alle nach der Wende saniert worden. Und ich wohne hier auch im Plattenbau und ich muss sagen, es geht nichts über eine ordentliche Platte.
Werden alle Altbau-Fans jetzt natürlich was gegen sagen. Bernd, ich danke dir für deine Meinung.
Juti.
Bis ciao, dann. Ciao. Und eure Meinung möchte ich auch hören und lade euch ein und fordere euch auf, die 0331 70 97 110 zu wählen, unsere Blue Moon Nummer. Ich möchte gerne von euch wissen, wie ihr diese Entwicklung in der Stadt in Berlin wahrnehmt, ganz aktuell und ganz akut, was euer Leben angeht. Also habt ihr schon das Gefühl, dass ihr davon profitiert, was es in Berlin gibt, dass ihr diese Stadt genießen könnt, dass ihr diese Stadt leben könnt, dass ihr diese Stadt fühlen könnt, dieser Berlin-Vibe, wie der oft beschrieben wird. Ja, das und
gerade an so, in so Gegenden wie Mauerpark, wie Tempelhofer Feld, was wirklich Dinge sind, die gibt's nicht in jeder Stadt so. Erlebt ihr es so? Ist das für euch Berlin oder erlebt ihr eher den Druck bei der Wohnungssuche, den Druck bei der Miete, bei der Entwicklung? So, wie seht ihr das? Wie ist das in eurem Leben? 0331 70 97 110. Und wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt oder ein bisschen überlegt habt, jetzt der Sendung schon ein bisschen gefolgt seid, wie findet ihr, sollte die Entwicklung in Berlin weiter voranschreiten? Ist das was, dem man sich beugen muss? Also geht das auch nicht anders, wenn auf einmal so eine Stadt in wenigen Jahren so hip und so angesagt wird und die Leute strömen, dann geht das gar nicht anders, als dass sich das Gesicht rasant verändern wird, dass es teurer wird, dass der Druck größer wird? Oder findet ihr schon, dass es politische Mittel dafür geben könnte, stadtentwicklungspolitische Mittel dafür geben könnte, dass man das auch anders macht, dass man das so macht, dass die Stadt so ist, wie ihr sie gerne hättet? Was denkt ihr? 0331 70 97 110. Meldet euch mal bitte, so wie Reik aus Lichtenberg. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend, grüß dich.
Reik, Lichtenberg, wie wohnst du da? Bist du zufrieden? War es leicht, schwer, was zu finden? Wie geht's dir damit?
Mir geht's hier sehr gut. Ich wohne hier, obwohl man Lichtenberg eher als Plattenbauviertel kennt, sogar in einem Altbau. Und bin auch erst vor kurzem hergezogen, vor 2 Monaten. Hab ein bisschen gesucht, aber habe mich auch bewusst für den Stadtteil entschieden. Eben aufgrund seiner relativ guten, noch bezahlbaren Lage in die Innenstadt. Und ja, ich fühle mich in jedem Fall sehr wohl. Und das, was ihr heute schon berichtet habt, ist ja auf jeden Fall auch sehr allumfassend. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Und war das denn bei dir auch so, dass bei der Wohnungsbesichtigung 18 andere da standen und man musste dem Makler schon ein bisschen oder dem der Wohnungsbaugesellschaft ein bisschen die Hand tätscheln und so? Oder wie war es?
So habe ich das in anderen Stadtteilen auch gemerkt, auf jeden Fall. Also dann die klassischen Zwei-Zimmer-Wohnungen in Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, wie auch immer. Da dann hat man dann irgendwie bei 80 Personen aufgehört zu zählen, die dann vor der Wohnung standen.
Aha, echt jetzt?
Genau, und da bin ich dann auch gar nicht mehr rein. Also das brauchte ich mir dann halt auch nicht geben. Aber deswegen habe ich mich dann auch bewusst auch eben für Lichtenberg dann eben entschieden, sozusagen, weil es auch nahe zu meiner Arbeit ist, etc., ist das halt ganz praktisch. Und da war dann komischerweise eben nicht so die hohe Nachfrage mehr. Also ich konnte mir dann hier auch Wohnungen selber sogar aussuchen.
Das heißt aber, dass, wenn man jetzt deine Erfahrungen generalisiert, im Prinzip betrifft es nur diese szenigen, hippen Lagen, wo alle hinwollen. Wenn man nur wenige Kilometer weitergeht, dann wird es schon entspannt. Also das wäre ja, wenn das die Situation ist, für eine Hauptstadt in Europa auch luxuriös.
Ja, also ich würde das jetzt auch nicht so generalisieren, aber letztendlich für die Personen, die ja in so einer Lebensphase sind, Anfang 20 bis vielleicht 40 oder so, die eben auch noch ein bisschen im, ja, die Kultur und auch die Lebensfreude und die Energie eben der Stadt aufsaugen wollen, da ist es natürlich schon nochmal ganz praktisch, wenn man nicht unbedingt am Stadtrand wohnt, wenn man eben urbanes Leben mag. Und von daher war das für mich ganz klar, dass ich dann einfach außerhalb des Rings, Berliner Rings sozusagen, schaue, wo ich mich dann niederlasse.
Mhm. Genau. Also und aber um die Action zu haben, fährst du dann eben ein Stückchen?
Ja, genau. Aber man muss ja auch wieder sehen, wenn man halt normal arbeitet, habe ich da lieber einen kürzeren Weg, als wenn ich jetzt, ja, weiß ich nicht, nur zu meiner 3 Lieblingskneipen immer nur 3 Meter zu Fuß brauche. Aber dann irgendwie eine Dreiviertelstunde zur Arbeit jeden Tag pro Strecke.
Ja, also kommt drauf an, ob man die Priorität bei Kneipe oder bei Arbeit setzt.
Genau.
Reik, mit 29 bist du ja schon sehr erwachsen damit, ja, deinen Prioritäten.
Ja. Genau. Nee, aber die Stadt hat ja, das hat ja letztendlich auch Herr Gebler erzählt, extrem Wohnraumbedarf. Ne? Weiß ich nicht, es sind ja irgendwie, glaube ich, 50.000 Personen, die in der positiven Bevölkerungsentwicklung hier immer zur Buche schlagen, jedes Jahr. Und da hat man einfach ein ganz klares Angebotsmangel. Und daher hat man dann eben diese Phänomene, dass dann eben 100 Personen vor einer Wohnung oder lass es auch nur 30 Personen bei einer Wohnungsbesichtigung sein. Das ist einfach so. Ja. Und ja, da kann man halt natürlich auch schlecht als Stadt gegensteuern, wenn man überlegt, dass auch Berlin eben ein extrem hochverschuldetes Bundesland ist. Weiß ich nicht, 60 Milliarden Euro Schulden, das klingt halt auch immer irgendwie wenig, aber wenn man dann sich überlegt, dass es, wenn man das auch ein bisschen internationaler betrachtet, ist es halt einfach enorm, diese Schulden, eben aufgrund der Historie, und man hatte noch West-Berlin und dann ja, hat man eben alles ein bisschen doppelt gebraucht und dann gab es ja nochmal irgendwie eine Bankenkrise oder eine Bankenexplosion dann in den 90er oder Anfang 2000, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das hat ja auf jeden Fall zur Verschuldung beigetragen und das macht natürlich die Stadt ja auch wesentlich handlungsunfähiger. Und da kann man dann natürlich dann auch den sozialen Wohnungsbau, der vorhin schon angesprochen wurde, natürlich auch wenig gestalten.
Weiß ich nicht. Kann man nicht, will man nicht. Prioritätensache. Also mal ganz ketzerisch gefragt, provokativ, warum wird eigentlich sowas wie Wohnraum über einen freien Markt vergeben oder über Angebot und Nachfrage? Also wenn man sich überlegt, dass das ein elementares Grundbedürfnis des Menschen ist.
Ja, na gut, das ist eine Daseinsgrundversorgung, ne, Wohnen. Ja, aber letztendlich wohnen wir ja nun mal in der Marktwirtschaft, auch wenn sie sozial ist. Da geht es halt eben um...
Sozialbar?
ist es ja jedenfalls eine Marktwirtschaft.
Ja.
Und da ist es natürlich auch schwer zu vermitteln, warum man dann günstig die Mieten unten hält, wenn man aber sich mitten in Berlin befindet, etc.
Ja, naja, klar. Wenn man der Marktlogik folgt, dann ist das nur richtig so. Aber ich wüsste dann auch nicht, wie man es anders machen sollte. Oder also wenn man sich überlegt, dass viel mehr Leute, sagen wir mal in Kreuzberg 36, als Beispiel Kiez wohnen wollen, als da wohnen können. Wie will man das jetzt regeln, wer da wohnen darf und wer nicht?
Naja, da regelt das der Markt einfach. Je teurer die Mieten werden, desto so wird dann herausgefiltert letztendlich. Das klingt natürlich schade auch für die Ur-Berliner oder die Menschen, die da schon länger wohnen und sich einfach schon heimisch fühlen und sagen, wir wohnen jetzt seit 15 Jahren hier, wir sind hier gefühlt schon geboren. Aber eine Stadt unterliegt einfach immer einem Wandel und Berlin nun mal besonders. Also es ist halt eben die größte Stadt von Deutschland, eine extrem dynamische Stadt, eben aufgrund der ganzen Historie und dass mal eben die Stadt geteilt war und auf einmal wächst sie schnell zusammen.
Ja.
Und das sind halt alles ganz andere Vorzeichen und da ist es natürlich schon ein bisschen extremer. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch nicht so festgelegt. Ich würde halt auch dort und dort gerne wohnen wollen. Da habe ich halt auch meine Prioritäten. Aber ich weiß halt eben auch, was ich mir leisten kann und was ich mir auch leisten möchte. Und ich sehe das da gar nicht so verbissen, weil es ist immer so, dass ein Stadtteil immer mal irgendwann angesagt ist. Beispiel Friedrichshain, das war mal sehr günstig, weil eben damals bis in die Endzeit der DDR letztendlich nicht investiert wurde in den Altbaubestand. Und dann waren dann eben günstige Mieten etc. Und dann gab es halt einen riesigen Wandel. Und letztendlich geht das dann halt so rum. Und irgendwann ist halt Friedrichshain gesättigt vom Markt her oder kommen halt einfach weniger Zuzüge dazu und dann muss ja trotzdem irgendwo das Leben weitergehen und das dann versetzt sich dann halt in andere Stadtteile und so erlebe ich das hier auch.
Das heißt, man muss also auch in so einer Stadt wie Berlin damit rechnen und damit leben, dass man Kieze und das Lebensgefühl in Kiezen nicht konservieren kann, sondern dass das auch weiterschreitet und sich weiterentwickelt und die Kieze sich wieder verändern. Also man sagt ja, Berlin ist eine Stadt, die immer wird
und
niemals ist. Und wenn man das auch noch geil findet und sagt, oh toll, wie Berlin sich immer entwickelt und nie stillsteht, dann muss man vielleicht auch das in Kauf nehmen? Würdest du das so sagen? Oder?
In jedem Fall. Stillstand wäre in jedem Fall schlecht. Also ich meine, wenn wir Stillstand hätten, würden wir halt alle noch mit Klo auf halber Treppe wohnen. Und das wäre ja jetzt heutzutage auch keiner. Und das klärt man ja auch. Also ich sehe das in jedem Fall so, zu sagen, es ist halt einfach ein Wandel. Es ist in anderen Städten, deutschen Städten so, es ist international oder zumindest auch in Westeuropa schon seit längerem zu beobachten. Da muss man sich einfach dran gewöhnen. Wir sind halt alles in einer globalen, vernetzten Welt und ich mache heute meinen Erasmus in Madrid und dann in Barcelona und mache da mein Praktikum etc. Da ist man halt alles. Man kann einfach so ein bisschen On-Off-Beziehung machen und man kann sich da halt einfach mal selber entfalten. Natürlich macht das dann der einfache Handwerker oder die gebundene, alleinerziehende Mutter macht das vielleicht nicht so einfach. Und die ist dann natürlich darauf angewiesen, in ihrem sozialen Umfeld weiter zu existieren, weil eben ihre Eltern da sind etc. oder Freundschaften. Das ist natürlich, ja, aber eine Stadt wie Berlin oder generell jede Stadt hat einfach extrem viele Nutzungskonflikte. Und da muss man natürlich immer auch als Politik auch oder als Senat natürlich auch ein bisschen vermitteln.
Nutzungskonflikte ist geil, schreibe ich mir gleich auf. Das Wort. Jede Stadt hat extrem viele Nutzungskonflikte. Nee, aber das beschreibt es ja echt ganz gut. So, aber wenn ich noch eine Frage vor den Nachrichten an dich reite, weil ich das wirklich immer nicht so ganz verstehe. Also ich kann es natürlich sachlich nachvollziehen, aber Berlin ist ja so interessant geworden, weil es diese historische Sonderstellung hatte und weil es natürlich auch lange so günstig war. Deswegen sind Leute da hingezogen und haben sich Leute da wohlgefühlt, die Dinge getan haben, die wahnsinnig spannend sind und bunt und interessant, aber nicht unbedingt einen riesigen Marktwert haben. Künstler, Freaks, Schauspieler und so,
ja, und so weiter.
Freiberufler, irgendwie andersdenkende, queere Leute und so. Dadurch hat diese Stadt einen so interessanten Ruf bekommen, dass jetzt so viele Leute kommen, dass die Leute, die die Stadt spannend gemacht haben, gar keine Freiräume mehr haben. Und irgendwann sieht die Stadt aus wie alle anderen Städte auch und hat so eine Fußgängerzone wie Hannover. Um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Da hat doch dann am Ende keiner gewonnen, oder? Außer den Leuten, die Geld investiert haben. Die Leute, die neu zuziehen und denken, oh, super spannend, hier werden in 5 Jahren enttäuscht sein. Und denken, wo sind die denn alle? Und die Coolen, die das gemacht haben, sind dann auch schon alt und nicht mehr cool. Und die neuen Coolen gehen nicht mehr hin, weil zu teuer. Die gehen dann eher nach Dresden oder keine Ahnung wohin.
Genau. Also letztendlich ist dieser Ansatz natürlich auch extrem verklärend oder romantisierend. Ne? Also ich meine, was hat man zur Wahl? Also entweder wir lassen es so, wie es jetzt ist oder vor 10 Jahren, wir bauen alles irgendwie ein bisschen zurück, so dass es irgendwie die Entwicklung der letzten 10 Jahre nicht mehr gab. Aber man hat ja trotzdem das Problem, dass extremer Wohnraum einfach benötigt wird. Und man muss es dann einfach verdichten. Es bleibt ja halt nichts anderes übrig. Es geht ja auch nicht nur darum, ich bin erstmal ein großer Fan vom urbanen Leben, deswegen habe ich eigentlich nichts gegen Verdichtung. Ich würde mich auch freuen, wenn hier ein bisschen in Lichtenberg noch ein bisschen mehr Milieu reinkommen würde. Mhm. Aber letztendlich geht es ja darum, auch um alle Dachböden auszubauen. Man braucht ja wirklich jeden Quadratmeter einfach. Und deswegen finde ich dieses Wort der Verdichtung und wir müssen da was verändern. Veränderungen sind notwendig und auch in vielen Fällen gut. Ja, das ist, und ich meine, der Staatssekretär hat es eigentlich auch relativ sachlich und fundiert halt rübergebracht. Man muss es wirklich abwägen, was das halt einfach bedeutet. Und da bin ich auch einfach seiner Meinung, dass wir da einfach wirklich für den Wohnraum, der extrem benötigt wird, ja, 50.000 Personen, das ist halt, das sind Klein- und Mittelstädte, die jedes Jahr zusätzlich hier in die Stadt kommen, plus noch die Flüchtlingssituation, da kommen ja auch 50.000 Flüchtlinge dieses Jahr noch nach Berlin, die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Und da hat man dann natürlich gleichzeitig wieder den Nutzungskonflikt zwischen armen Menschen in vielleicht Stadtrandgebieten, die sich ihre Wohnung gerade so leisten können. Und wenn sie dann mal irgendwie vielleicht mal nicht gezahlt haben, stehen sie halt vor verlassener Tür. Und dann müssen dann irgendwo in diese Wohngebäude oder Wohnräume halt auch irgendwelche sozial Schwächeren, also zum Beispiel wie Flüchtende halt da einquartiert werden. Also man hat da auch extreme Konflikte und Bedürfnisse halt auch auf so günstigen Wohnraum. Und wie du auch schon meintest, oder wie Jörn meinte, 6 Euro der Quadratmeter auch selbst am Stadtrand, das ist in jedem Fall nicht möglich. Also nicht in Deutschland. Also es ist wesentlich teurer, neu zu bauen. Und auch wenn man sozial günstig baut, schafft man aber nicht, 6 Euro den Quadratmeter herzustellen. Und das ist halt das Grundproblem einfach. Berlin hat einfach einen extrem hohen Reiz und da muss jetzt die Stadtgesellschaft und dann damit auch die Politik einfach da bereit sein zu sagen, wir sind beliebt überall, international, deutschlandweit. Wir haben halt eine positive Ausstrahlung, ganz viele Menschen kommen her und das sind dann halt die Schattenseiten letztendlich.
Die Meinung von Reik, der mittlerweile relativ gemütlich und entspannt in Lichtenberg wohnt, zu unserem Thema heute Abend, nämlich wem gehört die Stadt und wie wollen wir eigentlich, dass diese Stadt sich entwickelt? Reik, wir gehen in die Nachrichten und ich sage dir herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Schönen Abend.
Und die Vokabel Nutzungskonflikt.
Kann man sich auf jeden Fall merken.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gut, tschüss.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Hendrik Schröder, hallo. 20 Minuten knapp haben wir noch oder gut haben wir noch, um unser Thema heute Abend zu besprechen. Ich lade euch nochmal alle herzlich ein, anzurufen und mir eure Meinung kundzutun, ein bisschen von euren Erfahrungen zu erzählen. Denn wir reden über Berlin und ich stelle die große Frage, wem gehört die Stadt? Also nach eurem Gefühl ist natürlich klar, so eine ganze Stadt gehört keinem, nicht Bürgermeister Müller und auch nicht Investor XY. Ist klar, ist eher so ein bisschen übergeordnet gemeint, dieser Titel und diese Frage. Es ist eher ein Gefühl. Habt ihr das Gefühl, die Stadt gehört schon lange nicht mehr euch? Die Stadt gehört anderen, die Geld haben, die von irgendwoher kommen, die die Mieten bestimmen, die den Mietmarkt bestimmen? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr in diese Stadt gehört und dass ihr in dieser Stadt auch noch gut und gerne lebt und genauso lebt, wie ihr wollt und euch genauso verwirklicht, wie ihr wollt? Also wie nehmt ihr natürlich politisch gesehen, stadtpolitisch gesehen, aber auch für euch in eurem Leben die Entwicklung in dieser Stadt wahr? Hat das einen Einfluss auf euch? Ist das auch in euren Augen wirklich ein existenzielles Problem, die Wohnungsnot, die Mietpreisentwicklung, oder findet man am Ende doch noch sein Plätzchen in Berlin? Was ja dann, wenn es denn so wäre, wir haben das vorhin gehört, die Geschichte aus Lichtenberg für eine europäische Metropole doch auch noch ganz schön luxuriös ist, was man an Freiräumen noch hat, was man hier an Dingen noch tun kann. Oder findet ihr eher, nee, diese Brachflächen müssen jetzt bebaut werden, wir haben es gehört, Bukow, Lichterfelde, Mauerpark, Tempelhofer Feld, gut, gab es den Volksentscheid, aber auch der ist ja nicht in Stein gemeißelt für ewig. Das muss alles jetzt bebaut werden, denn wir brauchen Wohnungen, 200.000 neue Wohnungen bis 2030, so sagt es der Senat. Wo reiht sich eure Meinung da ein? Welche Erfahrungen macht ihr? Ist diese Stadt, ist Berlin für euch noch lebenswert, lebenswerter denn je? Ist das eure Stadt oder was ist euer Gefühl, wem diese Stadt gehört und was in dieser Stadt passiert und was passieren sollte? Also eine Menge Fragen an euch, ruft mal an, traut euch mal und dann reden wir über das eine oder das andere von diesem Wust an Fragen. 0331 70 97 110. Wir rufen euch auch zurück. Sterne sind big in Berlin tonight. Wie big seid ihr in Berlin? Wie läuft euer Leben in Berlin? Meine damit weniger euer privates Leben, sondern das, was an eurem Leben der Berlin-Faktor ist. Berlin wird auf der einen Seite wahnsinnig gelobt in den Himmel. Von überall kommen sie her, Berlin, die neue Freiheit, die große Freiheit. Gibt's auch jetzt schon ein paar Jahre, diese ganzen Sätze und diese ganzen Attribute. Aber es ebbt auch nicht ab und auch der Zuzug ebbt nicht ab. Jedes Jahr 50.000 Leute, die neu nach Berlin ziehen. 200.000 neue Wohnungen bis 2030 werden gebraucht, so der Senat. Auf der anderen Seite dann aber auch Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch im Freundeskreis ist, in meinem ist es so, obwohl die allermeisten auch schon arbeiten und so mittelmäßige bis übermittelmäßige Jobs haben. Trotzdem auch die suchen ewig nach Wohnungen. Wenn man eine findet, nimmt man die, zieht nie wieder aus und so. Also es ist echt oft das Thema, wie viel zahlst du, wie hast du die gefunden? Ach krass und nee, wo wohnst du? Ja, ich muss jetzt und Baugruppe, weiß ich nicht. Nee, auch nicht, kein Geld. Und wie ist das bei euch? Also empfindet ihr das ähnlich dramatisch, die Situation in Berlin? Und seid ihr auch dafür, dass mehr Wohnungen gebaut werden, dass es mehr Gesetze gibt, um eben Mietpreise auch in den Griff zu bekommen? Oder, keine Ahnung, habt ihr verzweifelt und denkt, naja, irgendwie wird diese Stadt jetzt auch kaputt gebaut und kaputt zugezogen und dann ist von diesem Berlin-Lebensgefühl gar nichts mehr übrig, zumindest nicht von dem, was ihr meint oder mal meintet. Ruft an, wir haben noch ein bisschen Zeit. 0331 70 97 110. Lasst uns eure Meinung hören, so wie mir ja uns die ihrige präsentieren wird. Schönen guten Tag nach Pankow.
Hallo.
Naja, wie kurz privat gefragt oder persönlich gefragt, wie wohnst du da und wie schwer war es, da Lebensraum zu finden?
Also ich wohne hier an der Grenze zu Prenzlauer Berg, zwischen Pankow und Prenzlauer Berg, und ich habe ganz viel Glück gehabt. Ich habe mir in Potsdam einfach über einen schönen Immobilien-Account eine Wohnung gesucht und wir hatten einen verpeilten Vermieter, der hat hier Wohnung leer gestanden und ich habe eine ganz tolle Wohnung, eine 20er Jahre Altbauwohnung mit Riesengarten im Hintergrund und also das genieße ich sehr und auch noch ein guter Preis.
Okay.
Zwei Zimmern.
Eine große, tolle Altbauwohnung zu einem guten Preis in einer anständigen Lage.
Und also zwei Zimmer, ne? So ungefähr 60 Quadratmeter, genau.
Mhm. Und da ziehst du auch nie wieder aus?
Ja, also erstmal nicht. Also was heißt nie wieder? Aber ich wollte einfach mal ein Stichwort reinbringen, was mir eben ein bisschen zu kurz kam, auch bei diesem Herrn Gebel. Ich finde einfach, man muss ja auch mal an die Ökologie der Stadt denken. Und was ich so mitbekomme, ist, dass eben doch einfach alle Grünflächen irgendwann angegriffen werden, also die meisten jedenfalls. Und gerade was den Mauerpark angeht, also ich bin ja an der Grenze zu Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg ist einfach voll. Und wenn man da mal die Eberswalder Straße sich diese Kreuzung anguckt, es ist einfach voll. Die Straße ist, also überall sind Menschen, es sind Flugzeuge über einem und U-Bahn und Straßenbahn und Fahrräder. Und dann im heißen Sommer ist halt die Luft irgendwann auch dick. So. Und der Mauerpark ist eine der wenigen Grünflächen. Und ich denke, eine Stadt hat ja auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung der Lebensqualität gegenüber den Bewohnern. Und wenn man alles angreift, also auch gerade was die Schrebergartenkultur in Berlin angeht, die ist ja sehr, sehr alt. Und das wird ja den Menschen unter den Hintern sozusagen weggezogen, ihre Schrebergärten. Und also die Familien, die brauchen auch Grünflächen. Und ich denke immer, eine Stadt kann vielleicht auch nicht immer wachsen. Also man muss sich auch mal fragen, wie lange soll Berlin wachsen? Wie groß soll Berlin werden? Und ich finde, man muss irgendwo ein Tabu auch bei Grünflächen machen.
Ja, obwohl ich, also jetzt ganz speziell beim Mauerpark muss man auch schon sehr selbstbewusst sein, um das eine Grünfläche zu nennen in dem Sinne.
Ja, aber es könnte eine Grünfläche noch draus werden, oder? Also ich meine, das, was da also passiert, also kann ja wirklich auch weiter noch passieren, dass Bürgerinitiativen da ihre Pflanzen haben oder auch eben bebauen können mit öffentlichen Beeten oder so. Also ich finde einfach, mir kommt das, der Gedanke der Grünflächen irgendwo in letzter Zeit zu kurz, weil Berlin ist auch lebenswert, weil es eine grüne Stadt ist.
Ja.
Und ich sehe halt auch, wie ganze Straßenzüge, also wo die Bäume weggefällt werden, wo man auch gar nicht weiß, ob die jemals wieder gepflanzt werden. Und ich denke einfach, die Luft, die berühmte Berliner Luft, wird auch dick. Und es gibt auch Leute, die sagen, die Sommer werden heißer. Und wenn man jetzt bestimmte Grenzgebiete, auch gerade in Blankenfelde vor Pankow, soll irgendwie so ein Moorgebiet bebaut werden, da heißt es jetzt, das ist die Frischluftzufuhr für ganz Prenzlauer Berg. Und ja, wir haben dann hier 40 Grad und man weiß einfach gar nicht mehr, wohin. Und das ist keine Lebensqualität, finde ich. So. Und ich weiß nicht, also ich bin da auch ein bisschen radikal. Ich denke einfach, wenn man an irgendwas interessiert ist, also an zum Beispiel Grünflächen, dann muss man daran festhalten. Dann muss man erstmal gucken, wo gibt's Baulücken. Also ich sehe zum Beispiel überall Baulücken. Ich sehe auch überall noch all die Flachbauten, Lidl-Flachbauten. Warum sind das alles Flachbauten? Warum sind das nicht mehrstöckige Häuser, wo unten ein Supermarkt drin ist? Also sowas verstehe ich zum Beispiel nicht.
Also ganz laienhaft würde mir dazu einfallen, dass es sehr wahrscheinlich deutlich aufwendiger ist, eine einzelne Baulücke in einem bestehenden Straßenzug zu schließen, was dann den Ertrag an Wohnungen angeht, als wenn man sich komplett neu einer Freifläche widmet, wo man ja in kürzerer Zeit leichter viel, viel mehr Wohnungen bauen kann.
Klar, also aber das ist eben immer die Frage, wie schnell und wie leicht soll was gehen. Und wenn man durch die Stadt geht, dann sieht man einfach noch viele Baulücken. Man sieht auch Flächen, die man vielleicht ökologisch bebauen könnte. Mir kommt auch das ökologische Bauen zu kurz. Also ich habe immer das Gefühl, es wird zu betoniert, wo es geht, wo man auch manchmal denkt, warum wurde das jetzt zu betoniert? Da hätte man doch auch nochmal Freiflächen für Beete. Also Berlin ist ja eigentlich auch, also es gibt ja viele Menschen, die einfach auch gerne auf Freiflächen gärtnern. So, das ist, dafür ist Berlin auch berühmt. Und dieses Urban Gardening. Und das wird manchmal den Leuten einfach so weggenommen, wo ich denke, da hätte man nicht Beton machen können, da hätte man einfach das offen lassen können. Also das gehört für mich
auch. Damit meinst du jetzt nicht die Schrebergärten, sondern was so an kleinen grünen Flächlein.
Genau,
so
manchmal einfach Baumscheiben oder so, wo die Leute hier einfach was bauen oder eine Bank bauen und dann werden dahinter Sonnenblumen gepflanzt. Ich finde einfach, man muss eine Stadt doch, man kann sie doch nicht nur zubauen, damit immer mehr Leute dazukommen und dann irgendwann sagen, so und dann lebt da mal irgendwie. Es muss doch auch hier noch Qualität bleiben und die Menschen müssen doch auch noch atmen können im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber die Konsequenz davon ist natürlich, dass die Mieten dann immer noch mehr steigen.
Ja, aber mir kommt auch ein bisschen zu kurz, das hat der Herr Gebel auch vorhin so ein bisschen unterschlagen, dass diese Ferienwohnungenvermietung, die ja immer noch sehr, sehr stark und illegal auch passieren, dass die ja auch sehr viel Wohnraum wegschöpfen.
Stimmt,
sozusagen.
Da muss ich ja Asche auf mein Haupt sagen, darüber habe ich mit ihm ja auch gar nicht geredet.
Nee,
stimmt.
Und da sagen ja auch Experten, dass Berlin da alles so verschlafen hat über Jahre und eben, dass da auch ganz viel Schindluder getrieben wurde und dass wirklich auch viele, also ausländische Investoren, die einfach Geld haben, sich hier eingekauft haben und ganze Häuserzüge gekauft haben und die werden jetzt in Ferienwohnungen unterteilt, in Einzimmerwohnungen und das ist eben auch alles abgeschöpfter Wohnraum, ne, der den Berlinern fehlt. Und ich frage mich manchmal, wie viel Ausverkauf verkraftet Berlin? Also ich glaube, dass es irgendwann auch eine Grenze gibt.
Irgendwo musst du die Touristen, die das viele Geld in die Stadt bringen, natürlich auch unterbringen.
Na klar.
Ja, irgendwo wohnen und die natürlich werden sich nicht alle ein Hotel leisten können. Und
nee, gut, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt ja auch Jugendherbergen oder so, die man vielleicht, also da wo man irgendwo, zum Beispiel bin ich heute auch an so einer Ruine am Weißenseer Weg Hohenschönhausen, da ist glaube ich irgendwie noch so eine Riesenruine, wo man manchmal denkt, warum steht das da alles über Jahre? Was ist das für eine Fläche? Da sind wahrscheinlich wieder auch irgendwelche Nutzungsstreitigkeiten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen die Fantasie fehlt, also nimmt man irgendwo eine Freifläche und die kann man dann ja wieder mal zubauen. Und das, da fehlt mir so ein bisschen auch die Kreativität des Senats.
Ja.
Also irgendwo auch zu sagen, wir haben aber auch Prinzipien, also wir wollen jetzt nicht um jeden Preis nur bauen, sondern wir müssen auch das erhalten, was Berlin lebenswert macht, weil das war ja auch deine Eingangsfrage, ne? Was macht Berlin auch lebenswert?
Ja.
Verstanden.
Also Eingangsfrage war auch, wem gehört die Stadt? Ob die Stadt euch noch gehört oder ihr das Gefühl habt, dass sie ganz anderen gehört. Aber klar, was macht diese Stadt lebenswert und findet eigentlich das Lebensgefühl, was man mit Berlin allgemein meint oder was die Leute mit Berlin meinen, noch statt?
Genau.
Oder ist das gar nicht, also es kommt auch immer drauf an, was man so tut und was man so möchte und so, aber wenn man sich so im Rahmenreich der Kreativen zum Beispiel bewegt, die jetzt nicht unbedingt durchstarten mit ihrer Geschäftsidee oder mit ihrem Ding oder so, da höre ich schon echt oft, dass es härter wird, das Leben, und dass man eben mehr arbeiten muss, dass man mehr Jobs machen muss, die definitiv Geld bringen und sich nicht so sehr irgendwelcher brotlosen Kreativität widmen kann, weil eben dieser Mietdruck die ganze Zeit da ist.
Ja, genau.
Und da frage ich mich halt für das Lebensgefühl, was die allermeisten an Berlin auch lieben, ist es, glaube ich, aber auch wichtig, dass da Leute leben können, die sich eben auch solchen Dingen widmen, die vielleicht einfach nur schön und laut und wild und bunt sind, aber nicht sofort 100 Euro bringen.
Ja, na klar. Und da fragt man sich natürlich auch, wie das alles mit diesem Clubsterben passieren konnte, warum ein Knarrclub und sowas schließen müsste, weil da irgendwelche Leute daneben ziehen und Investoren einfach mal gesagt haben, da ist jetzt ein Club, aber den werdet ihr vielleicht nicht hören. Und dann hören die Leute das und dann durch eine Klage werden da irgendwelche Clubs geschlossen. Und man denkt, das kann doch nicht
wahr sein. Das kann nicht sein, ne?
Irre, ja, und da haben sie ja jetzt auch ein Gesetz für gefunden. Das gleiche war mit Kitas, ne? Also Leute konnten Kitas schließen. Sowas regt mich einfach auf, weil ich denke, das ist Lebensqualität und das gehört zu einer Stadt. Und dann sollen doch die Leute bitte aufs Land ziehen und da irgendwie ihr Refugium finden, aber nicht rein in Prenzlauer Berg und dann erstmal ihre Beschwerdekultur ausleben. Und ich glaube, Prenzlauer Berg ist einfach das Paradebeispiel in Deutschland für Gentrifizierung. Da ist einfach nichts mehr übrig von dem alten Lebensgefühl.
Nee, gar nichts mehr.
Nee.
Kann man immer gut essen, pflege ich gerne
zu sagen. Genau, aber da sitzt einfach auch nur Leute in den Cafés und essen und haben Laptops auf dem Schoß und ihre Kinder auf dem Schoß. Also ich fühle mich da nicht mehr in Berlin. Und ich fühle mich eigentlich erst in Berlin, wenn ich nach Neukölln oder Kreuzberg komme. Dann habe ich das Gefühl, okay, hier ist wieder Berlin.
Aber auch da kann man sagen, wir hatten das vorhin auch schon mal, Berlin hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder weiterentwickelt und gewandelt. Also
klar,
wer sind wir jetzt zu sagen, so jetzt so soll es bitte stehen bleiben.
Nee.
Günstige Mieten und hier soll das so sein und da so und jetzt nicht mehr entwickeln.
Ja, nee, das ist utopisch. Also ich sage ja auch viele, Berlin ist jetzt noch 80er Jahre New York. So, ne? Also da gibt ja auch viele, die sagen, New York hat eine ähnliche Entwicklung gemacht und das Lebensgefühl ist hier ähnlich wie damals irgendwie. Und ich glaube, jede Stadt entwickelt sich. Aber ich glaube, es gibt Prinzipien, über die man nachdenken muss, die irgendwo auch mal feststehen. Und für mich steht zum Beispiel fest, dass eine Stadt irgendwie Luft braucht und auch, dass man da noch irgendwie atmen kann und dass es noch, ich weiß nicht, eben auch eine Stadtökologie gibt. Das ist so ein Steckenpferd, was ich mal reinbringen wollte, weil das kommt mir einfach zu kurz. Und der Mauerpark, den könnte man einfach viel mehr begrünen und der ist einfach, muss auch eine grüne Lunge bleiben. Und Tempelhofer Feld, finde ich, ist das Gleiche.
Muss man an dieser Stelle einmal mehr, weil ich versäumt hatte zu sagen, dass ich natürlich wie jeden Montagabend auch immer noch jemandem das Schlusswort gewähren möchte, dieser Sendung.
Ja.
Möchte ich kurz so aufrufen, bevor wir uns noch zu Ende unterhalten, weil die Sendung gleich vorbei ist. Also wer von euch sich berufen fühlt, das Schlusswort zu sprechen, ohne vom lausigen Moderator mit beknackten Fragen unterbrochen zu werden und die finale Weisheit zu dieser Sendung, zu dieser Frage oder zum Leben an sich hier kundzutun, der fühle sich jetzt eingeladen unter 0331 70 97 110. Wer von euch spricht hier ein knappes oder von mir aus auch etwas längeres Schlusswort? Meldet euch bei meinem Redakteur. Ja, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, also ich wollte einfach nur sagen, ich kann diese ganzen Initiativen verstehen. Die kämpfen alle für irgendwelche Dinge und das gehört auch zu einer Stadt, dass sich Bürgerinitiativen einbringen. Und ich finde, er war da so ein bisschen zynisch, so, ja, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn? Es wollen nicht alle das Gleiche. Eine Stadt ist Vielfalt und bunt und die einen wollen das und die anderen wollen das. Und das gehört ja auch zu einer Stadt, dass sich die Interessen irgendwie miteinander auseinandersetzen. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, bitte so wenig vom Grünen verbauen, wie geht, und erstmal auf andere Lösungen kommen. Mhm. Weil ich gehe mit offenen Augen durch die Stadt und denke immer, oh, wieso ist denn das frei? Da kann man doch was draufbauen. Das ist ja auch wieder nur ein Flachbau. Bitte baut den doch mal wenigstens 3 Stockwerke höher. Oder warum kriegt da wieder ein Lidl eine Baugenehmigung wieder für so einen Bau, der dann mit Parkplätzen auch noch zugebaut wird?
Da habe ich neulich auch drüber nachgedacht, als ich auf so einem Supermarktparkplatz stand und dachte, warum kann ich hier eigentlich parken? Wenn ich hier nicht parken könnte, dann wäre ich mit dem Fahrrad hingefahren.
Genau, warum müssen die alle Parkplätze bekommen? Ne? Also sowas muss man sich ja auch fragen. Also Berlin ist ja auch was von Verkehrskonzept, da kann man auch noch so viel drüber reden.
Darf also ich dazu noch eine Sache sagen, ja, die mir ständig im Kopf, die habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber ich habe irgendwann in der Vergangenheit mal gelesen, dass dieser Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf, dass unser Leben in Berlin ja vom Autoverkehr maßgeblich bestimmt wird. Ja. Also, ne? Also Geräusche, Straßenplanung und so weiter, wie viel Platz ist für wen da? Und nur 1/4 aller Berliner hat überhaupt ein Auto. Aber 100% aller Berliner und Berlinerinnen lebt mit dem Auto.
Ja,
ist doch, genau. Müsste man jetzt eine eigene Sendung zu machen.
Genau,
aber
könnte das nächste Thema werden.
Das nächste Thema.
Ja, also in West-Berlin wollen die Straßenbahn wieder bauen, ne? Für viele Milliarden.
Für viele Milliarden.
Naja, oder Millionen oder was weiß ich, aber eine Straßenbahn wieder neu zu bauen, das ist so teuer und die haben sie damals alle weggebaut. Also das sind so Fehler gewesen. Oh Gott, darf man gar nicht drüber nachdenken.
Naja, damals dachte man eben, dass dem Auto die Stadt gehört.
Ja, den Bussen damals, da dachten sie, oh, die Busse, und die stehen jetzt alle im Stau. Aber das sind eben alles Themen, also auch, dass die Fahrradwege mehr ausgebaut werden, das sagt ja auch jeder, das hat der Holger ja auch am Freitag gesagt, die Fahrradwege sind eine Katastrophe in Berlin. Also das ist wirklich so, es gibt einfach noch so viele Lösungen, aber manchmal denke ich immer, dieses immer nur, ja, jetzt brauchen wir ganz, ganz schnell Wohnung und nehmen mal alle Freiflächen. Das geht irgendwie auch nicht.
Die Meinung von mir ja aus Pankow. Herzlichen Dank.
Genau.
Bis dann.
Ja, gerne.
Tschüss.
Danke auch. Tschüss.
Ich empfehle euch, ab 0 Uhr die Sendung Nightflight zu hören. Sie wird heute Nacht moderiert von Babette Conradi und gespielt wird in der Regel gute Musik. Mein Name ist Hendrik Schröder. Wir hören uns wieder kommenden Montag im Blue Moon ab 22 Uhr und reden über, weiß ich noch nicht.
Fritz. Und das hört man.